Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
Folge 37, Lieblingsorte in Japan, Osaka, Teil 2. In dieser Folge geht es um weitere Sehenswürdigkeiten in Osaka und ein bisschen um die Weltausstellung, die Expo 2025.
Hallo, hier ist die Stefanie.
Und Michael, hallo.
Ja, wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt noch ein paar Mal in Osaka gewesen sind auf den letzten Reisen, dass wir noch mal einen Podcast über Osaka-Stadt machen, beziehungsweise auch im Umland, was man da sich anschauen kann. Und wir haben da ein bisschen was mitgebracht. Oder, Micha?
Ja, genau. Warum Teil 2? Wir haben schon mal eine Folge über Osaka gemacht. Das war die Folge 29. Die hieß Lieblingsort in Osaka, in Japan, Osaka. Und die heißt Teil 2. Und dort haben wir so die Basics, glaube ich, abgehandelt und haben auch schon gesagt, wir wollen mal in die Universal Studies und so. Und viele dieser Dinge haben wir jetzt gemacht und noch viele andere Dinge. Und ich glaube, wir haben noch ein paar coole Sachen mitgebracht, über die wir ein bisschen was erzählen können.
Genau. Zum Beispiel, wo wir einsteigen möchten, ist nochmal die Anreise nach Osaka. Natürlich könnt ihr jederzeit aus Tokio oder Kyoto mit dem Zug nach Osaka, aber auch Flüge. Osaka hat 2 Flughäfen, den internationalen Flughafen Kansai International.
X.
Wofür steht X?
Ich glaube, das ist einfach nur der Kansai International Airport. Das. Aber X, gute Frage. Irgendein Flughafenkürzel.
Ja.
Der ist ein bisschen weiter außerhalb. Der ist nicht direkt in Osaka, sondern auf einer künstlichen Insel in der Bucht. Und man fährt mit dem Haruka Express, das ist der schnellste Zug, unter einer Stunde, glaube ich. Weiß nicht mehr genau, aber ungefähr ein Stündchen ist man unterwegs, ist man entweder in Umeda oder was gibt's noch, Tennoji, Namba, solche Geschichten. Also der Haruka fährt, glaube ich, nicht über Namba. Aber man ist dann in der Osaka Loop Line, ist man dann relativ schnell dann dort.
Der Haruka fährt auch nach Kyoto.
Der fährt auch nach Kyoto, genau. Der fährt durch. Also wenn man in Kansai ankommt, kann man auch mit dem Haruka Express bis Kyoto durchfahren. Der fährt sogar noch weiter, nicht alle von diesen Zügen. Viele enden in Kyoto, aber einige fahren noch weiter bis nach Yamashina, wo ich damals gewohnt habe, und dann zum Biwa-See Richtung Maibara. Falls man dorthin möchte, lohnt sich's durchaus mal zu schauen, wo die Haruka Expresse so hinfahren.
Und dann gibt's noch einen Domestic-Flughafen in Osaka, der Itami-Flughafen.
Mhm, ja.
Aber da gibt es keine Bahnverbindungen hin, sondern nur mit Bus kann man.
Ja, die Monorail fährt dort.
Die Monorail.
Ja, ja.
Du bist schon mal damit geflogen,
ja,
oder?
Ja, ja,
also
ja.
Nicht mit der Monorail, sondern von dem Flughafen.
Mit der Monorail geflogen. mit der Monorail kann man nach Itami fahren. Ich weiß nicht, ob da nicht auch noch Züge hinfahren. Weiß ich nicht, habe ich nicht im Kopf. Aber die Monorail fährt da auf jeden Fall hin. Das ist gut. Itami bin ich von Osaka geflogen, weil ich damals kein Geld hatte und es war billiger. Sehr dekadent, nicht zu empfehlen. Also wenn man das macht, lieber Zug, ist besser. Aber Itami ist nördlichen Bereich von Osaka. Der Kansai International Airport ist im Süden und liegt halt in der Stadt. Man fliegt dann so an und fliegt so ein bisschen an den Hochhäusern vorbei. Das fand ich ganz cool.
Wo bist du da hingeflogen?
Nach Osaka.
Also du bist nach Osaka geflogen?
Ja.
Von wo?
Von Tokio.
Hey.
Habe ich doch gerade gesagt.
Das habe ich nicht wahrgenommen. Ich dachte, du bist davon abgeflogen.
Und nein. Ich hatte wenig Geld und der Inlandsflug ist halt leider, muss man sagen, manchmal immer noch günstiger. Es ändert sich ja so langsam ein bisschen. Die Flugpreise steigen an. Aber anyway, fliegen ist grundsätzlich nie die bessere Option, wenn man den Zug auch nehmen kann, wie in Japan. Also vergiss das einfach. Aber Osaka ist einer der Regionalflughäfen. Man kann dahin fliegen. Man kann auch von dort auf verschiedene andere Ziele fliegen, Okinawa und so Zeug. Da lohnt sich's wieder, weil man kann ja nicht mit dem Zug nach Okinawa fahren. Und ja, Itami. Nicht international, aber zentraler.
Genau. Wir sind im März 2024 nach Osaka direkt geflogen aus München. Und wir werden auch jetzt im kommenden Mai, da fliegen wir wieder nach Osaka, auch wieder direkt nach Osaka fliegen mit der deutschen Fluglinie Lufthansa.
Der deutschen Fluglinie Lufthansa.
Ja.
Mit der Lufthansa.
Mit der Lufthansa, genau. Und die fliegen aus München 3-mal die Woche nach Osaka, internationalen Flughafen. Oder ist das Kansai International Flughafen?
Ach, genau.
Ja, also die fliegen nach Osaka direkt 3-mal die Woche. Und es ist ein ganz angenehmer Flug, weil der fliegt mittags in München ab und man ist dann morgens gegen 7 Uhr in Osaka gelandet.
Ja, hat noch den ganzen Tag. Sind sehr viel weniger Flüge als früher. Also 2011, als ich in Kyoto ein Jahr studiert habe, bin ich von Frankfurt nach Osaka geflogen. Also ich musste in Frankfurt umsteigen von München. Und diese Verbindung gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Es fliegt nur nach München, Kansai, auch nur dreimal die Woche. Und man muss also quasi schauen, wie es dahin geht, wie man da wegkommt. Und die Verbindung war ja ganz lange während der Corona-Zeit komplett eingestellt und ist seit 2023, glaube ich, wieder im Flugplan drinne. Ja.
Aber eben nur dreimal die Woche. Und deswegen die meisten, die nach Osaka möchten, die fliegen einfach entweder über Tokio und steigen dort in den Inlandsflug um oder tatsächlich steigst du in Tokio aus und fährst mit dem Zug weiter.
Ja, genau. Das ist gar nicht so doof. Also wenn man sich ein bisschen wohlfühlt mit Zugfahren, das passt schon. Wir haben damals ja auch den Weg gewählt mit den Fahrrädern, sind von München nach Tokio geflogen und dann von Tokio mit unseren Fahrrädern mit dem Zug nach Kyoto. Also direkt nach Ankunft. Und wenn man jetzt keine Fahrräder dabei hat, ein bisschen weniger Gepäck, dann ist das auch total in Ordnung. Man landet in Haneda, man holt sein Gepäck, man fährt nach, weiß nicht, Shinagawa, ist, glaube ich, ein ganz guter Ort, um abzufahren. Oder Tokyo Station oder, ja, Shinagawa ist besser, weil da fährt direkt ein Zug vom Flughafen und ist dann in weniger als oder knapp 2 Stunden, je nachdem, welchen Zug man
nimmt. Ja, je nachdem, ob man einen schnellen Shinkansen oder einen weniger.
Ist man in Kyoto, also wir wollten damals nach Kyoto. Und wenn man jetzt einen Inlandsflug macht, was man wissen muss, wenn man in Tokio umsteigt, dann muss man sein Gepäck erst auschecken, also vom Baggage Claim abholen und dann mitnehmen und wieder einchecken.
Und man muss durch die Immigration durch.
Genau, man muss die Einreise fertig machen und das kann ein bisschen dauern, das kann ein bisschen Zeit fressen und halt mit dem Gepäck dann über den Flughafen zu rennen, das haben wir einmal gemacht, als wir nach Okinawa geflogen sind, ist schon relativ lästig und man gewinnt auch keine Zeit, man fliegt ja trotzdem knapp 1 Stunde, bis man dann in Osaka unten ist. Man muss dann wieder durch die ganzen Flughafenprozeduren, man muss wieder sein Gepäck abholen. Das kann auch mal länger dauern, wenn man Pech hat. Wie bei Stefanie, irgendwann war sie mal der letzte Koffer.
Ja, wir haben vorher noch gewitzelt und dann kam mein Koffer wirklich als allerletzter auf diesem Gepäckband angefahren.
Ja, und dann bist du halt in Osaka, ne? Also du bist ja immer noch 1 Stunde, wenn du jetzt in Kansai International Airport ankommst, 1 Stunde von Osaka oder Kyoto, sogar noch ein bisschen länger entfernt. Das heißt, es lohnt sich am Ende nicht, zu fliegen, aus meiner Sicht. Meine Meinung.
Mhm.
Ist halt aber billiger, ne? Weil meistens kriegt man die internationalen Flüge dann als Kombipaket. Man zahlt quasi gar nichts drauf mit so einem Umstieg.
Ja, es gibt auch ganz kuriose Flugverbindungen, wo man in Haneda zum Beispiel ankommt und dann in Narita wieder in den Inlandsflug steigt.
Ja, da Vorsicht, ne? Man ist 2 Stunden unterwegs zwischen diesen beiden Flughäfen. Also es waren, glaube ich, auch Busse, aber nee.
Das finde ich zu hart. Würde ich nie machen. Ich fand schon die knappe Stunde, die wir zum Umsteigen hatten von dem internationalen Flug in Haneda bis zum Flug nach Osaka, nach Okinawa, war schon ziemlich knapp. Also hat gereicht, aber war sehr, sehr knapp mit dem ganzen Gepäck.
Ja, und den so. Vor allem, du musst ja dein Gepäck dann nicht aufgeben, sondern du gibst es dann an so einem komischen Shady-Umsteige-Counter ab. Mhm. Und der ist auch direkt nach dem Rauskommen. Also man kommt raus mit seinem Koffer und gibt seinen Koffer dann direkt wieder an so einem Counter ab. Und es ist alles mega weird. Und keine Ahnung, aber es funktioniert leidlich gut, von daher. Whatever.
Egal, jedenfalls Osaka. Wir haben auf unserer Japan-Reise März 24 beschlossen, wir übernachten mal nicht in Kyoto.
Genau, aber wir haben noch nie in Osaka übernachtet. Das ist ganz witzig. Ich habe ja ein Jahr in Kyoto gewohnt. Wir waren, weiß ich nicht, öfters in Kansai unterwegs. Aber wir waren noch nie über Nacht in Osaka.
Genau, wir sind immer nur als Tagesausflug nach Osaka gefahren, haben auch schöne Abende in Osaka verbracht, aber dort nie übernachtet. Deswegen haben wir gesagt, okay, diesmal entscheiden wir uns mit Absicht für 2 Hotels am Anfang und am Ende der Reise in Osaka. Am Anfang waren wir in Umeda, in dem Hotel Umedaholic.
Vielleicht wichtig, Umeda ist eine der großen Zentren in Osaka, ist eine der größten Bahnhöfe.
Mhm.
Wenn man von Kyoto nach Osaka fährt, landet man in der Regel in Umeda. Da ist auch, glaube ich, Osaka Station ist auch Umeda.
Ja, da laufen einfach sehr viele Bahnlinien auch zusammen. Keine Shinkansen-Linie, das ist Shin-Osaka.
Genau, die Hankyu, glaube ich, fährt auch nach Umeda. Naja.
Da ist einiges an Leben.
Einiges, ja. Ich glaube schon mal der Hankyu Department Store.
Mhm, genau.
Muss Hankyu sein. Es gibt ja noch die andere, die Keihan, die fährt nach Yodobashi oben. Ist egal. Umeda, großer Knotenpunkt im Norden von Osaka.
Genau, und auch diesmal haben wir wieder den Rilakkuma Store gesucht und nicht auf Anhieb gefunden.
Wo ist denn in dieser Sanbangai
oder so? Irgendwas, naja. Hankyu, whatever. Ganz furchtbar. Also wir waren jetzt da schon so häufig. Und wenn ihr mich fragt, haben die umgebaut? Das ist nicht mehr das Store, den wir beim ersten Mal besucht haben, sondern ein ganz anderer. Der war ganz woanders.
Mutmaßlich. Vielleicht haben wir es auch wieder noch nicht gefunden.
Genau.
Anyway, Hotel Umedaholic.
Umedaholic.
War schön, kann man empfehlen.
Super nett. Das Hotel ist in Laufnähe von Umeda. Wir sind mit den Koffern hingerollt, war nicht zu weit, war völlig in Ordnung.
10 Minuten etwa. Ja. Also der Weg ist ein bisschen durch die ganzen Straßen und Ampeln und
oben, unten.
Schwierig, wenn man die Querungen nicht kennt. Nachdem wir dann herausgefunden haben, wo wir lang konnten, dann unter 10 Minuten auf jeden Fall.
Und tatsächlich beim Check-In-Counter hat uns auch schon so eine kleine Regenbogenfahne begrüßt, weil wir haben dann vor Ort hin festgestellt, wir sind in einer Gegend, wo sehr viele schwulen Lesben-Etablissements sind, wo man auch weggehen kann. Und ja, Doya Macho heißt die Gegend.
Doya Macho. Ja, wir sind rumgelaufen, haben überall an den Bars und so Regenbogenflaggen gesehen und es war eine sehr einladende Atmosphäre.
Ja, voll. Also
es war ein chillig, alle waren freundlich, alle waren gut drauf,
Man hat auch viele gleichgeschlechtliche Paare gesehen, was ich total schön fand, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht so offen gezeigt wird in Japan, weil sie natürlich auch generell sehr wenig quasi Händchen halten, die Paare in Japan. Und da waren alle sehr, sehr offen und gut gelaunt.
War chill, genau.
Genau. Hotel auch sehr, sehr schön. Also die waren auch vom Service toll. Sie haben unsere Koffer verschickt ans nächste Hotel. Haben auch vorher nochmal angerufen, ob das wirklich okay ist, dahin geschickt, die Koffer. Und ja, alles richtig toll. Und beim zweiten, also nachdem wir, das haben wir auf der letzten Reise ja, also das haben wir in den letzten Podcast ja schon erzählt. Wir sind ja nach Ine, nach Tottori, Kinosaki, Matsue. Und dann sind wir wieder zurück nach Osaka. Und danach waren wir nicht noch mal im Umedaholic, sondern im Superhotel Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring. Der längste Name der Welt. Und das war in der Nähe der Station Namba. Und so viertelmäßig bei Amerikamura in Osaka.
Das war okay. Tatsächlich habe ich überhaupt keine Erinnerung an das Hotel. Ich weiß, es gab Getränke.
Es gab die Drinkbar.
Aber nur zu einer Uhrzeit, die wesentlich kürzer war als die wir in
Tottori
hatten. Weil, keine Ahnung, vielleicht haben sie Angst, dass in Osaka in der Feiermeile die Leute sich besaufen. Ich weiß es nicht. Und an den Onsen habe ich gar keine Erinnerung.
Das war halt so ein kleiner Indoor-Onsen.
Waren wir da überhaupt drin?
Ja, ich habe Fotos davon.
Also es war okay, es war preislich in Ordnung. Das Hotel war gut. Hab gar keinen Stress.
Ja, super Hotel.
Fand die Gegend aber sehr cool. Also wir haben bewusst diese Gegend genommen, die ist auch in der Nähe vom Bahnhof Namba. Der ist nicht weit weg. Von Namba aus kann man auch schnell zum Flughafen fahren. Es waren, glaube ich, die letzten Nächte, die wir hatten dort. Mhm. Deswegen wollten wir mit den Koffern halt nicht so weit und konnten da direkt mit den Koffern ein bisschen vorrollen und dann sind wir im Bus gefahren.
Wir sind mit dem Bus
gefahren. Namba fährt der Flughafenbus auch. Wäre auch eine Alternative, um hin oder weg zu kommen zum Kansai International Airport. Und Namba an sich ist auch nochmal ein großes Zentrum in der Mitte von Osaka, wo auch Zuglinien zusammenkommen, wo man auch mit einem Expresszug zum Flughafen fahren könnte. Allgemein eine coole Gegend. Denden Town ist in der Nähe.
Ja, die Dotonbori ist super zu erreichen.
Dotonbori ist quasi einfach um die Ecke. Man kommt aus dem Hotel raus, ist direkt am Kanal. Also Dotonbori ist der Kanal. Könnt ihr im Podcast Folge 29 nochmal nachhören. Da haben wir ein bisschen was darüber erzählt. Und Amerikamura fand ich aber cool. Also so gerade am Arm dann da durchzulaufen. Das ist nur ein relativ kleines Viertel. Ein paar Straßen, ein paar Querstraßen. Dieser Sankakukuen-Dreieckspark. Sag ich kein Park, sag ich so ein Platz mit drei Bäumen. Ne?
Ja genau, es ist vor allem, waren da überhaupt Bäume? Ich weiß gar nicht. Ich erinnere mich nur an Beton und Leute, die geraucht haben.
Und eine Freiheitsstatue.
Leute, die geraucht haben.
Ja, draußen, nicht in der Rauchecke. Ja. Oh je, naja. Aber das war ganz cool, weil da sind total viele Läden in den Straßen und wir sind da auch, haben einige Sachen gefunden, die uns gut gefallen hat. Den einen Fanshop mit den ganzen Modao-Sushi-Geschichten.
Stimmt, ja. Da sind wir einfach so reingestolpert. Ja,
viele Klamottenläden.
Also auch sehr viele Secondhand-Läden.
Das heißt Amerikamura, weil dort auch viele amerikanische Klamottenladen, Jeans etc. angeboten werden. Auch Secondhand. Du hast den
Closet Child
gefunden, ja.
Ja, da gab es viel zu sehen. Und wir sind in einen irgendeinen Anime-Store reingekommen, wo nur Yowamushi Paddle Merchandise war. Da sind wir irgendwie so reingestolpert.
Ja, ja, total. Also war, glaube ich, ein Kruschladen irgendwas. Und da hatten sie eine Riesenecke mit einer Sonderausstellung von Yowamushi Goods. Und solche Läden gab es halt überall. Und so kleinere Läden mit speziellen Special Interest.
Mhm.
Und das hat mir sehr gut gefallen von der Atmosphäre. Es gab viele Bars, gab viele, viele Restaurants. Dotonbori war, wie gesagt, ja auch direkt in Reichweite. Und so von den Vibes, gerade am Abend, wenn man dann abends zum Hotel gegangen ist, fand ich diese ganze Gegend um Amerikamoda überraschend nett, weil ich war da natürlich schon, ich war ein paar Mal an diesem Platz.
Aber tagsüber?
Tagsüber da durchgelaufen, hab mir die Geschäfte auch angeschaut, aber hab's irgendwie nicht so wahrgenommen. Wir hatten dann mehr Zeit, ne? Wir sind halt ein paar Mal durch dieses Viertel gelaufen, haben auch mal eine Querstraße daneben angeschaut, ist nicht nur einmal durchgelaufen. Und so entdeckt man dann mit ein bisschen Zeit und ja, Lust auch mehr an den Orten, die man eigentlich schon kennt, fand ich ganz spannend.
Und dort in der Nähe war auch ein großer Supermarkt, ein Life. Den kennen wir dadurch, vor allem, weil wir in Japan gelebt haben, ist so ein etwas höherpreisiger Supermarkt, der aber auch eine wirklich tolle, große Auswahl an Sachen halt hat. Und bevor wir nach Hause fliegen, gehen wir immer noch mal groß einkaufen im Supermarkt, damit wir Produkte hier auch in Deutschland haben, weil die einfach viel günstiger sind, wenn man sie direkt mitnimmt.
Gibt's einen Koffer, in der Regel gibt es einen Koffer voller Supermarkteinkäufe. Der Life ist auch bei diesem Bus, bei diesem Busterminal. Ne? Da gibt es ein Busterminal, da kann man auch die Tickets kaufen für den Flughafenbus. Geht dann irgendwie in den ersten Stock oder so, ich weiß nicht.
Ja, das ist alles da in der Ecke.
Alles ganz wild und so Richtung Namba ist das gewesen.
Genau, und das war auch, also Namba generell war für uns ein super Hub in der Zeit, weil wir auch einen Tagesausflug nach Nara gemacht haben und auch einen Tagesausflug nach Ise. Ja, Ise heißt es.
Genau, und von Namba kann man eben quasi nach, was ist das für ein Himmel, Richtung Osten, nach Osten durchstechen durch die Berge und kann quasi direkt nach Nara fahren aus Osaka. Ganz spannend. Wenn man normalerweise aus Kyoto kommt, dann ist man es gewohnt, dass man vom Norden nach Nara reinfährt, aber man kann auch von Westen nach Nara reinfahren. Und diese Strecke über die Berge, die ist ganz szenisch eigentlich.
Mhm.
Wir sind hier andersrum auch mal gefahren, dann fährst du dann so runter. Fand ich ganz cool. Gibt's, glaube ich, auch nicht Seilbahn, sondern doch Ropeway. Irgendwas ist da auch auf dem Berg, kam auch hoch. Ganz spannend. Hab vergessen, wie es hieß. Haben wir noch nicht gemacht. Muss man noch mal hin.
Ja, Fazit, würden wir wieder in Osaka übernachten?
Nein. Und das liegt nicht an Osaka. Also ich finde Osaka super spannend und super interessant. Aber ich habe eben in Kyoto gelebt und ich habe es schon vermisst, in Kyoto abzuhängen. Das war eine ganz coole Erfahrung. Und jedem anderen würde ich es auch empfehlen. Würde sagen, klar, in Osaka kann man übernachten. Aber alles, was ich in Osaka cool fand, finde ich in Kyoto noch ein bisschen besser. I'm sorry, Osaka.
Ja, also und grundsätzlich, die Wege sind ja alle sehr kurz in dieser ganzen Kansai-Ecke. Also man ist schnell in Nara, man ist schnell in Osaka, man ist schnell in Kyoto. Und wenn man Nara, Kyoto, Osaka sehen möchte, würde ich auch nicht empfehlen, erst in Kyoto zu übernachten und dann nach Osaka 3 Nächte zu übernachten, sondern sucht euch einen der Orte aus, bleibt dort eine Woche und pendelt hin und her, weil ihr sitzt ja ein bisschen im Zug, aber nicht so dramatisch.
Ja, aber
dramatisch
eine halbe Stunde im Zug, also sowohl Nara als auch Kyoto, Osaka, Kobe auch, ist alles innerhalb von maximal einer Stunde zu erreichen und völlig egal, wo man sich dort aufhält. Deswegen würde ich auch sagen, man sucht sich einen Hub aus, man guckt halt, was taugt einem, möchte man viele Tempel sehen, dann geht man eher nach Kyoto, möchte man Nachtleben und Denden Town und diese fancy Osaka-Vibes, die schon ganz besonders sind, ne? Also Shinsekai und so, wenn man das eher mag, dann eher nach Osaka, wenn man es ganz traditionell möchte, dann kann man auch in Nara übernachten, da gibt's auch schöne Häuser oder auch in Kobe, wenn man ein bisschen, wer ist das, Metropolitan, ne?
Bisschen
mundän.
Ja, ja.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, aber tatsächlich, Nara war ja auch in dieser Übernachtungsliste, die wir uns im letzten Podcast angeschaut haben, tatsächlich sogar relativ niedrige Anzahl an Übernachtungen, weil die Leute entweder in Kyoto oder in Osaka übernachten. Aber es gibt auch ein paar echt schöne Ryokans und Hotels in Nara.
Ich glaube halt vor allem, dass Nara auch am Abend
ziemlich langweilig ist.
Ziemlich schön ist, wollte ich sagen. Also im Winter würde ich sagen, vielleicht eher nicht, aber so im Sommer am Abend
durch
die Tempelgelände, kannst halt nicht rein, ne? Die sind halt nicht auf, aber diese ganze Stadt, mit den Rehen, Hirschen, Entschuldigung, sind keine Rehe, auch zum Schrein hinten am Asker, da ja, waren wir auch mal nachts, ja. War aber auch kalt. Also das stelle ich mir im Sommer schon ganz cool vor.
Ja, das stimmt schon, da bist du halt auch alleine da.
Ja.
Und dann kann man immer auch in der Früh zum Schikajose gehen, zu den Rehen, die gerufen werden. Hirschen, Rehen. Oh Gott.
Hirschen. Ja, ja, das sind Schika-Hirsche, das sind keine Rehe.
Ja, wir werden es nie auf Anhieb richtig machen. Wenn
wir
nie
hinkriegen. Deswegen, also wir haben schon gebucht die nächste Reise. Die nächste Reise wird uns wieder nach Kansai, auch nach Kansai führen. Und wir werden 5 oder 6 Nächte in Osaka, nein, Entschuldigung, in Kyoto, in Kyoto übernachten. Aus 2 Gründen. Wir haben da ein sehr schönes Hotel gesehen. Ich weiß nicht, wo hast du das gefunden?
In einer japanischen Zeitschrift.
Genau.
Also ich kaufe mir ja immer, wenn wir in Japan sind, irgendeine japanische Zeitschrift, am liebsten sowas wie die Hanako, weil da werden immer ganz viele Cafés und Restaurants und auch Sehenswürdigkeiten, die für Inlandstouristen meistens empfohlen werden, das ist ja halt eine japanische Zeitschrift, total schön aufbereitet und ich habe total Spaß dran, mich da durchzublättern und die Cafés halt rauszusuchen und auf Listen zu markieren und da ist mir auch dieses eine Hotel, was relativ neu in dem Jahr auch es aufgemacht hat, runtergekommen. Und dann habe ich zu Micha gesagt, hey, schau dir das mal an. Das hat einen Onsen, das ist Sanjo in der Gegend, voll schön. Schauen wir mal, können wir uns das leisten?
Genau, aber wäre jetzt dieses Haus jetzt in Osaka gewesen, dann wären wir auch nach Osaka gefahren, ne?
Ja, aber tatsächlich, ich mag Kyoto lieber.
Ja, okay.
Also ich mag es tatsächlich, so diese ganze Gegend da um Teramachi abends rumzulaufen, dort an den kleinen Kanal. Fluss
auch, ne?
Ja, ja, also das
Kiyamachi.
Nee, also das ist genau der Flair, den ich total liebe.
Ja, ja, Kyoto ist schon schön. Hm. Ich meine, wie gesagt, ist ja auch unsere dritte Heimat. Ich weiß gar nicht, wie viele Heimats es schon gibt. Aber mit Kyoto verbindet uns viel. Heißt aber nicht, dass Osaka schlecht war, ne? Darum soll es nicht gehen.
Genau.
So, ist jetzt nur unsere.
Genau, also ich weiß, dass in diesen Japan-Reisegruppen auf Facebook oft diskutiert wird, hey, Kyoto oder Osaka. Und viele Leute, die auch ein bisschen aufs Geld achten, die sehr günstige Hotels suchen und Business-Hotels, die findet man leichter in Osaka.
Mhm.
In Kyoto ist es ein bisschen schwieriger.
Wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Mhm. Also in Kyoto gibt es auch unglaublich günstige Hotels und viele vor allem. Und ja gut, wir sind halt raus aus diesem Reiseverhalten, ne? Wir sind halt momentan, investieren wir eher in Hotels, weil wir das brauchen als Teil des Urlaubs. Also früher war Urlaub nur an einem Ort mit Bett und Dusche.
Und meistens nicht mal eine private Dusche, sondern in einem, also wir waren ganz häufig in Hostels mit geteilten Badezimmern.
So,
würde ich heute nicht mehr machen.
Das war früher halt so, dass man das genutzt hat, möglichst günstig irgendwo unterzukommen und sich dann der Hauptinhalt war die Reise und jetzt finde ich aber gehört halt das Übernachten auch mit dazu. Das ist Teil des Urlaubs geworden, hat sich ein bisschen so eingeschlichen. Und deswegen schauen wir auch in diesen Zeitschriften, wie die Hanako ist ein gutes Beispiel, auch nach schönen Onsen-Ryokans hauptsächlich und steuern gezielt Häuser an, nicht mehr Gegenden, sondern man guckt, wo kann man schön unterkommen.
Mhm.
Die Gegend muss dann auch passen, also nur ein schönes Haus irgendwo im Industriegebiet, das hilft nicht.
Ja, aber so haben wir ja auch das Daikon Ohana gefunden, indem wir auf Instagram ein schönes Ryokan gesehen haben mit schönen Onsen. Und dann haben wir geguckt, wo ist denn das? Ah, da kommen wir diesmal vorbei. Und dann haben wir es gebucht oder zumindest unsere Reiseplan so angepasst, dass wir dorthin fahren können.
Ja, und so machen wir es ja beim nächsten Mal jetzt auch. Ne?
Mhm.
Aber das in einem anderen Podcast.
In einem anderen Podcast, genau. Was haben wir in Osaka gemacht?
Neues.
Neue Dinge, die wir vorher noch nicht gemacht haben. Ich bin mal wieder auf Instagram auf einen Tempel gestoßen. Den habt ihr sicherlich auch schon in Postings gesehen. Und das ist der Katsuochi. Ein Tempel, wo ganz viele Daruma-Puppen,
Figuren
zu finden sind.
Darumas. Halt.
Ja. Und das ist ein Tempel bei Osaka. Also nicht direkt in Osaka-Stadt. Man muss ein bisschen raus dafür. Und der hat auf einem Gelände von 200 Hektar. Und wir haben vorher diskutiert, was ist eigentlich ein Hektar? Was kann man sich darunter vorstellen? Und die KI hat gesagt, 200 Hektar des Tempelgeländes ist ungefähr die Hälfte vom Englischen Garten in München.
Oder 280 Fußballfelder. Aber, also ja, als Deutscher möchte man ja irgendwie alles in Fußballfelder umrechnen. Ich weiß nicht, wie groß 280 Fußballfelder sind.
Nein, aber die KI hat auch gesagt, Fußballfelder sind unterschiedlich groß, je nach Zweck.
Ja, aber nicht die FIFA. Ist egal. Wir können ja noch schauen, was das in Saarländern bedeutet. Wir haben herausgefunden, es ist ungefähr Monaco. Das hat uns.
Also,
ja, egal.
Es ist unglaublich groß, dieses Tempelgelände.
Ja. Und wenn Stefanie sagt, es ist nicht ganz in der Stadt, es ist mitten im Wald. Es ist auf einem Berg im Wald nördlich von Osaka.
Genau, und wenn man Blumen mag, kann man da auf jeden Fall auch hinfahren. Neben den natürlich den schönen Tempelgebäuden, die dort anzutreffen sind, weil dort gibt es Azaleen, Hortensien und ein unglaublich schönes Herbstlaub, was auch im Herbst angeleuchtet ist mit so Abend-Light-Ups. Weil dann sind aber auch die meisten Touristen da. Als wir jetzt da waren im März, war ja ein paar Touristen waren schon da, aber ich musste nirgendwo anstehen. Wir sind gemütlich durchgelaufen und ja, war überhaupt nicht überlaufen.
Nee, null. Also man kommt ja auch nicht so gut hin. Also es gibt, wenn Saison ist, gibt es regelmäßige Busse. Bei uns gab es, glaube ich, 2 oder 3 Busse. Da muss man vorher den Fahrplan checken. Wir sind über Senrichuro, glaube ich, sind wir gefahren. Und von dort aus wären auch Busse gefahren, aber das ging sich zeitlich nicht aus. Und die fahren dann nach oben zum Tempel. Das ist eine Bushaltestelle direkt vorm Tempel. Das ist in Ordnung. War aber, wie gesagt, für uns nicht so gut.
Ja, wir hatten einfach keine Lust zu laufen, zu warten auf den Bus.
Genau, also hochlaufen ist theoretisch eine Option. Wir sind runtergelaufen, kommen wir nachher noch dazu. Aber wir haben uns dann doch fürs Taxi entschieden, weil wir im Urlaub mittlerweile der Meinung sind, dass man, ja, Zeit ist Geld, klingt jetzt doof, ne, aber die Zeit, die man im Urlaub nicht mit Herumstehen und Warten verbringt, ist in der Regel eine gut angelegte Zeit.
Genau, und das Taxi hat ungefähr eine halbe Stunde bis zum Tempel gebraucht. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wir haben knapp 25 Euro gezahlt.
Ja, und für 2 Personen, na, man könnte ja im Taxi auch zu dritt oder...
Ich meine, der Bus ist ja auch nicht kostenlos.
Genau, kostet auch 500, 600 Yen oder so. Und am Ende hat man zwar schon deutlich mehr gezahlt, aber man ist halt flexibel. Die kennen die Fahrt, also es ist üblich, zu diesem Tempel mit dem Taxi zu fahren. Haben auch andere gemacht, wir haben auch andere Leute gesehen, die mit dem Taxi gekommen sind. Da braucht man sich auch nicht doof fühlen oder so und die wissen auch, wo das ist.
Und Eintritt für den Tempel kostet 500 Yen.
Ja, und zwar ganz toll, weil dieser Tempel halt, der ist ja bekannt auf Instagram als der Daruma-Tempel. Und Daruma kennt ihr ja, wahrscheinlich sind diese roten, eiförmigen Figuren, die man kauft, also entweder bei Tempeln oder wo auch immer, gibt es glaube ich auch.
Im Loft und im Hens.
Oder so. Und die sind so eine Art Wunsch-Talisman. Wenn man ihn kauft, malt man ein Auge aus und wünscht sich etwas. Und Daruma, also basiert auf einem buddhistischen Konzept von wie war das? Bodhidharma oder eines dieser Mönche, die damals auch ja für den Zen-Buddhismus Verbreitung, glaube ich, ein bisschen zuständig waren. Und es ist ein mehr oder weniger buddhistisch angehauchtes Konzept. Und man ja wünscht sich quasi etwas beim Bodhidharma. Und wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, malt man das zweite Auge aus. So.
Und im Idealfall bringt man dann den Daruma wieder in den Tempel zurück, wo er dann verbrannt wird als, ja, Opfergabe für die Götter.
Für wen auch immer. Ja. Keine Ahnung. Es gibt ja nicht die Götter, es ist ja nur einer.
Ja.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser gesamte Tempel ist komplett vollgestellt mit Darumas in verschiedensten Größen. Also es gibt welche, die so Medizinballgröße haben. Es gibt kleine, es gibt mittlere, es gibt welche, die wir gekauft haben, die nur so, ja, so weiß ich nicht, Fingergröße haben. Die haben dann auch so ein Mikuji drin gehabt, also ein
Orakel. Ich finde, Orakel ist immer noch die schönste Übersetzung dafür.
Und die werden dann halt gekauft, dann nimmt man sich das Orakel und dann werden die hingestellt im Tempel. Also man kann sie auch mit nach Hause nehmen, wir haben unsere mit nach Hause genommen. Aber da stehen tausende von kleinen und großen Darumas überall an jeder erdenklichen Stelle in diesem Tempel herum. Und einmal im Jahr werden die alle eingesammelt und dann in einem großen Feuer verbrannt.
Zum Jahreswechsel, also als wir jetzt im März da waren noch gar nicht so viele kleine Daruma überall verteilt.
Aber war schon gut gefüllt.
Aber es war schon sehr gut gefüllt. Und die Leute sind unglaublich kreativ mit den Orten, wo sie die reinsetzen. In Astgabelungen, in Astlöchern, überall sitzen kleine Daruma auf dem Gelände. Und es macht so unglaublich viel Spaß, sich allein das anzuschauen.
Manchmal auch so arrangiert, ne? Dann sitzen dann so eine Gruppe Darumas um einen Moosklumpen herum, als würden sie eine Konferenz halten. Das ist mega lustig.
Allein dafür lohnt es sich schon.
Hat super viel Spaß gemacht, ja.
Genau, und ich habe mir nochmal einen Text rausgesucht, der in einem Blogartikel von ANA geschrieben wurde. Da wurde nochmal auf die Daruma eingegangen, die eben in dem Tempel verwendet werden. Und die Daruma werden Siegesdaruma dort genannt, weil sie einen helfen sollen zu gewinnen. Und ich lese das mal einfach ganz kurz vor, weil ich den Text also total schön
der
fand.
Katsuoji, Katsu heißt gewinnen, siegen. Das ist deswegen.
Ah ja, dass das klar ist, genau. Okay, die vielen Daruma-Glücksbringer, die um den Tempel herum aufgestellt sind, werden von den Besuchern aus Dankbarkeit dargeboten, nachdem ihr Wunsch in Erfüllung ging. Seit der Antike bezieht sich die Bedeutung des Begriffs Sieg im Katsuochi-Tempel nicht auf den Sieg über andere, sondern auf die Überwindung des eigenen Selbst. Der Gläubige wünschte sich dabei von seinem Daruma-Glücksbringer, sich selbst gegenüberzutreten und die Schwäche seiner Angst überwinden zu können. Infolgedessen ging der Wunsch in Erfüllung. Die Daruma-Puppen waren im Laufe der Geschichte Zeugen der Höhen und Tiefen des Lebens vieler Menschen.
Das ist sehr poetisch. Sehr philosophisch. Sehr gut. Nehmen wir aber eine schöne Kurzbeschreibung. Ne? Mhm. Deswegen haben wir die vorhin gelesen und dachten uns, das kann man einfach mal vorlesen.
Genau, und ich finde eigentlich die Idee ganz cool, dass ich da mir nicht irgendwas wünsche und das dann dem Gott überlasse, dass der mir diesen Wunsch dann irgendwie erfüllt, sondern dass ich auch meinen eigenen Beitrag dazu leiste, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Also, dass ich selber beschließe, hey, ich arbeite jetzt daran. Und wenn ich das geschafft habe, dann bedanke ich mich mit der Unterstützung der Götter.
Mhm. In diesem Tempel gibt es nicht nur Darumas, es gibt auch viel Natur. Also, wir haben ja schon gesagt, man fährt mit dem Taxi wirklich in die Berge rein. Und es ist komplett ab von der Zivilisation. Und es sind ein paar andere Häuschen noch da oben, aber relativ wenige, also es ist schon sehr Natur und man hat halt einen riesigen Wald drumherum. Die ganze Anlage, die hat einen großen Teich, dann geht man über eine Brücke, dann geht es eine Treppe hoch und dann kann man zu verschiedenen Gebäuden noch laufen. Und man sieht auch Tiere, wir hatten ein paar Pflaumen noch, zur Pflaumenblüte, zur vergehenden Pflaumenblüte waren wir oben und haben dann aber Nachtigallen, japanische Nachtigallen gehört. Die haben so einen ganz markanten Ruf. Ich mache jetzt nicht nach, ich habe schon geübt, aber irgendwie
hat es nicht geklappt. Schämst du dich jetzt?
Ja, ich schäme mich jetzt. Auf Japanisch ist es der Ho-Ho-Kekyo. Und ich weiß nicht, warum es so klingt. Das ist eigentlich nein, ich mach's nicht. Ist egal, könnt ihr auf Wikipedia selber nachschauen. Aber die japanische Nachtigall, die ist die Uguisu, heißt die. Und wir dachten erst, das ist einfach nur der japanische Name für Nachtigall. Stimmt aber nicht, die japanische Nachtigall ist eigentlich ein anderer Vogel. Ist der Japan-Seidensänger. Und dieser Japan-Seidensänger, der singt tagsüber. Unsere Nachtigall singt zwar auch tagsüber, aber ist auch dafür bekannt, dass sie nachts auf Brautschau geht, keine Ahnung, und dann die Leute nervt mit ihrem Zeug ab 23 Uhr abends geht's los.
Oder die Leute genießen den Gesang.
Ja, ist ein sehr schöner Gesang. Und auf jeden Fall der Japan-Seidensänger Uguisu wird auch japanische Nachtigall genannt, weil der Gesang wohl sehr schön ist. Ich finde ihn sehr nice. Und ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr das Videospiel Ghost of Tsushima gespielt hat, da führt euch dieser Ruf der Nachtigall zu geheimen Orten. Und wenn ihr ihm folgt, dann findet ihr ja versteckte Orte oder Kisten oder so, ich weiß nicht mehr genau. Daher kennt man das auch bei uns.
Und so kannte auch Micha den Ruf der japanischen Nachtigall und ist ihm gefolgt in diesem Tempel.
Führt uns irgendwo hin. Aber wir haben sie tatsächlich nicht gesehen. Also sie war in den Bäumen überall. Wir konnten ungefähr sagen, wo sie ist, aber haben sie nicht gefunden. Und die ganze Zeit sind wir rumgerannt, haben immer nach oben geschaut, weil immer wieder dieser Ruf erschallt ist. Wir haben sie dann in Kyoto gesehen. Und sie ist kein besonders schöner Vogel.
Ja, sie ist ja unscheinbar vor allem.
Ja, und ich glaube, der Wikipedia-Eintrag sagt auch, die japanische Nachtigall ist ein Vogel, den man öfter hört als sieht. Und das trifft es sehr gut.
Genau, also wir haben sie auf Anhieb nicht gesehen. Und wir haben es versucht.
Ja, das war der Katsuochi. Aus meiner Sicht eine komplette Empfehlung, also hat mir sehr gut gefallen und hat sich auf jeden Fall gelohnt, die 25 Euro fürs Taxi auszugeben.
Definitiv. Nach dem Katsuochi sind wir natürlich nicht wieder runter, sondern wir dachten uns, wenn wir
natürlich
schon. Natürlich nicht.
Warum sollte man auch von Bergen wieder runter?
Ja, genau, weil da oben gibt es ja noch was. Ich habe in Facebook-Gruppen gesehen, dass im Mino-Park ein Wasserfall ist. Und das habe ich mir dann irgendwann mal auf Google Maps markiert. Und irgendwann habe ich den Katsuochi markiert und dachte ich mir so, das ist ja nicht so weit auseinander. Da kommt man doch bestimmt vom Tempel zu diesen Wasserfällen. Und ja, man kommt da sehr gut hin. Es gibt einen schönen Wanderweg durch den Wald, aber
der geht schon sehr über Stock und Stein. Ja. Also man sollte schon dann gescheite Wanderschuhe oder zumindest feste Turnschuhe anziehen. Und wir hatten nur sehr turnschuhige Turnschuhe an, die halt auch nicht für Laub und Matsch und so geeignet sind. Also es ist ein Weg, aber es ist halt ein Waldweg, der ist nicht befestigt. Da kann man runterlaufen zum Mino-Wasserfall.
Und der dauert natürlich auch ein bisschen länger und wir hatten halt auch nicht viel Wasser da. Also wir hatten eine kleine Wasserflasche, aber jetzt nicht irgendwie so die Ausstattung, um jetzt länger zu wandern.
Genau, aber war auch geplant. Wir sind dann die Straße runtergelaufen und sind, ich glaube, etwa anderthalb Stunden unterwegs gewesen. Das ist schon ein Stück. Sind, weiß nicht wie viel, 3, 4 Kilometer oder 5, 6, irgendwie sowas um den Dreh. Hab's jetzt nicht geschaut, aber wir haben es angeschaut und dachten uns, das kann man laufen. Das kriegt man hin. Und sind dann eben die Landstraße runtergelaufen Richtung Mino. Und auf dem Weg, so etwa auf Hälfte, gab es noch ein Visitor Center für, hab vergessen, wie es genau hieß.
Das ist der Ort, wo quasi der Wanderweg aus dem Wald einmal die Straße kreuzt und auf der anderen Seite wieder weitergeht. Und an der Stelle ist auch dieses Natur-Center gewesen.
Genau, Nature Center oder Shizen Center, irgendwie so. Wir werden es im Blog verlinken. Ich schaue noch mal, wo wir das finden. Und das war ganz cool. Da war so ein alter Mann, hat da gearbeitet und der war ganz nett. Und man hatte aber auch so eine kleine kostenlose Ausstellung drin gehabt über Pflanzen, Tiere und die Flora und Fauna eben dieser ganzen Gegend. Und ganz viele ausgestopfte Tiere. Wenn man das nicht mag, dann ist das vielleicht nicht so cool. Aber ich fand es ganz nett, was zu lernen über, was für Tiere gibt es dort und was für spannende Sachen sind dort auch am Start.
Genau, also das Nature Center da war einfach wirklich süß gemacht. Auch viele Stempel, die man da abholen konnte, wer gerne Stempel sammelt. Und da gab es auch eine Toilette. Also dementsprechend ein guter Ort, um mal kurz Pause zu machen, bevor es weitergeht.
Genau, und dann ging es weiter auf der Straße nach unten und irgendwann Straße, Straße, Straße und irgendwann kommt dann so ein Weg, so ein kleiner Fußweg, den man dann runter. Und dann ist man schon an der Hauptattraktion vom Mino Park, heißt das, glaube ich, da oben. Eigentlich ist das Ende des Parkes, aber für uns war es das der Anfang des Parkes, weil wir von oben kamen.
Oben an der Straße sind auch Toiletten und ganz viele Parkplätze, weil auch der Mino Park ist grundsätzlich zur Herbstlaubsaison sehr beliebt als Ausflugsziel aus Osaka selbst und für die Leute, die direkt den Wasserfall sehen möchten, ohne vorher noch zu wandern, die fahren halt direkt dahin, laufen den Weg kurz runter und dann können sie wieder direkt ins Auto steigen danach.
Genau, und dann war eben der Wasserfall da.
Und das ist ein Wasserfall, der ist 33 Meter, fällt das Wasser und er gehört zu den 100 schönsten Wasserfällen Japans.
Wie viele gibt's eigentlich?
Es gibt hoffentlich mehr als 100, weil ich habe versucht, diese komplette Liste zu finden. Ich habe es nicht geschafft. Aber es wird gesagt, er ist einer der schönsten Wasserfälle. Und ja, es war total schön. Also mir hat's gefallen. Also da gab es auch so ein paar kleine Läden. Mhm. Ja, man konnte frittierte Ahornblätter essen, haben wir aber nicht gemacht, oder?
Also an dem Wasserfall unten ist so ein Sitzbereich, das ist auch natürlich so eine Betonaussichtsplattform, keine Ahnung, aber eigentlich saßen die Leute auf Bänken unten am wie heißt denn das, Takitsubo, das untere
das Becken vom Wasserfall.
Schau, japanisch kann ich es dir sagen. Takitsubo. und da saßen wir dann auch und ein Stück weiter unten, 15 Meter weiter unten, also gab es auch Toiletten wieder, was immer sehr gut ist, aber es gab halt auch so ein Mini-Laden, ein kleines Mini-Restaurant war das, aber die hatten auch so Stände nach außen und da gab es Ayu, also diesen Fisch, Ayu no Shioyaki, Salz. Fisch in Salz, also wie ein Mini-Steckerfisch.
Ja, ich glaube, unterm Steckerfisch kann man sich gut was vorstellen.
Oh, und ich glaube, irgendwelche Kartoffelsachen haben wir noch gekauft, weiß ich gerade gar nicht.
Ja, und Karaage hatten wir.
Karaage, genau, ein bisschen Fleisch und also so Snacks, wie man eigentlich am Matsuri, am Festival gewohnt ist, gab es dort auch. Und das war ganz cool, weil es war ja doch recht kühl noch und man konnte sich dann mit einem warmen Fisch konnte man sich dann aufwärmen, während man auf den Wasserfall schaut. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Und wie gesagt, überall Toiletten verfügbar, ganz toll. Und generell der Weg zum Wasserfall, zum Beginn dieses Wanderwegs vom Mino Park, ist 3 Kilometer lang. Und was ganz cool ist, der ist komplett betoniert, dieser Weg. Und der führt als Promenade an diesem Mino-Fluss entlang.
Also wenn man das, es ist vor allem zugänglich. Man kann
ja,
im Rollstuhl
das wollte
hoch,
ich damit sagen.
Man kann, wenn man älter ist,
einen Kinderwagen mitnehmen.
Und eigentlich wäre es schöner, wenn es ein Waldweg oder so wäre, aber das ist halt ein sehr zugänglicher Ort. Und war trotzdem aber schön. Also man geht durch so eine Mini-Schlucht dann durch an diesem Fluss eben entlang. Und an dem Fluss sind immer wieder Cafés.
Ja.
Das fand ich ganz cool. Auch sehr, sehr schöne Cafés. Wir waren nicht hungrig, glaube ich.
Ja, ich hatte einige schöne Cafés markiert, aber wir hatten einfach keinen Hunger. Und da konnte man leider nichts machen.
Ja, und dann sind wir da runter, waren auch, Tempel war noch auf dem Weg, haben wir dann gar nicht mehr angeschaut, weil es irgendwann zu viel wurde.
Das soll tatsächlich, habe ich jetzt im Nachhinein gelesen, ein sehr, sehr schöner Tempel sein. Das war dieser Ryoanji, heißt der, glaube ich, auch.
Aha.
Und der soll sehr, sehr schön sein. Und ich bereue es ein bisschen, dass wir nicht gesagt haben,
der
wir
mit gehen, der Brücke, ne?
Der mit der roten Brücke, ja. Und dann, ja.
Wo die Krähe war. Naja, verdammt.
Ja, verdammt, ich ärgere mich.
Hilft nichts, muss man nochmal hin.
Mhm.
Und dann sind wir weiter runter und dann unten dieser, der Startpunkt dieses Parks, Mino, da ist auch ein Zug, Mino Station.
Mhm.
Und das ist total niedlich da. Also das sieht aus wie in so einer Kleinstadt mit so kleinen Läden, auch so ein bisschen so Snackbuden, der Bahnhof war super klein und süß.
Total local einfach.
Total local und halt auch an den Bergen und das Weirdste, was da war, war da ist so ein Onsen, wie heißen die großen?
Oedo Onsen.
Oedo Onsen kennt man vielleicht aus Odaiba.
Wo es aber jetzt nicht mehr ist, weil das dort zugemacht hat.
Genau,
es ist
eine riesen Facility und die haben dort auch eine Location. Und das richtige Weirde ist, die haben da am Fuß dieses Parkes einfach mitten in der Landschaft steht da ein Aufzug. Und den kann man einfach nutzen. Und dann dachten wir uns, hä? Ein Aufzug auf den Berg, wo geht der hin? Also wir haben erst danach gemerkt, dass das zu diesem Uedo Onsen Monogatari gehört. Fahren mit dem Aufzug hoch und hat oben echt eine fantastische Aussicht auf Osaka, auf Umeda. Man hat die Hochhäuser gesehen. Es war sehr neblig, deswegen konnten wir nicht sehr weit schauen. Aber wenn ihr dort an dem Minopark seid, in den Aufzug, einfach mal hochfahren, mal gucken.
Ist auch kostenlos.
Ist kostenlos, kostet nichts. Und eigentlich ist es einfach nur ein Zugang zu diesem Hotel oder Onsen.
Ja, du kannst auch einen Tagespass dort buchen als Tourist oder also als Gast.
Ja.
Und
also,
aber
wir mögen es nicht, weil die sind sehr garstig, was auch Tattoos und so angeht. Haben da in
auf erlauben Odaiba auch immer keine abgeklebten Tattoos. Also ist sie für Leute, die Tattoos haben, leider nichts.
Dann halt nicht. Außerdem sind es eh. Also ich will jetzt nicht shit talken. Ich war ja nie drinnen, ne? Aber aus meiner Sicht sind das halt so die Theme Parks, sie tun so, als wären sie ein Onsen, aber im Endeffekt ist es nur wie so eine ganz grässliche Therme bei uns. Es gibt schon grässliche Thermen bei uns.
Ja, also.
Und dann so griechische Säulen irgendwie hast und denkst dir, hä, warum baut doch einfach eine schöne Therme? Warum müsst ihr so tun, als wären wir jetzt, ist egal, wurscht. Ganz anderes Thema.
Ganz anderes Thema.
Anyway, der Aufzug ist kostenlos und der ist ziemlich cool. Man kann da auch hoch, war noch in der Lobby von diesem.
Also man landet auch nicht direkt in der Lobby von diesem Hotel.
Genau, hat noch so einen Außenweg. Ja.
Genau, so eine Brücke, über die man laufen kann. Und ja, also ihr müsst euch nicht schämen, diesen Aufzug benutzen.
Aber mega weird. Also du kommst da an und da hat auch so ein schöner Baum geblüht. Ja? Und dann sind wir einfach mal vor und dann stehst du vor einem Aufzug. Mitten im Nichts. Da ist ja nichts. Der führt ja nur nach oben. Mhm. Da ist ja auch kein Haus oder so zu sehen. Und nee, war lustig. Also Mino Park, jetzt auch unabhängig davon, wenn man nicht bis zum Katsuoji hochläuft. Man kann ja auch hochlaufen, ne?
Ja, kann man auch.
Das ist sehr anstrengend.
Ja, und dann muss man halt natürlich auch noch timen, ob man den Bus zurückbekommt.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass da oben einfach Taxen so rumstehen.
Ja gut, zur Not kann man anrufen lassen, ne? Also,
ja.
Aber ist auch wurscht. Ja. Ich fand es so cool, mit dem Taxi hoch und dann runterlaufen über den Mino Park war eine sehr gute Entscheidung.
Genau, es war auch ein sehr guter Tagesausflug. Also wir sind morgens zum Katsuoji hoch. Haben über Mittag sind wir spazieren gegangen mit Tageslicht und Sonne. Und dann zur Dämmerung waren wir oben auf der Aussicht beim Uedo Onsen.
Ja, Dämmerung noch nicht.
Ja, Dämmerung.
Wir waren danach also, noch woanders.
Ja, stimmt. Also das war so.
Ja, früher Nachmittag.
Früher Nachmittag, genau, ja.
Ja, aber Mino Park, auch ohne Katsuoji, wenn man einfach nur zum Park hochgeht, die 3 Kilometer hochläuft, zum Wasserfall wieder runter, lohnt sich aus meiner Sicht auch.
Ja, wir hatten jetzt jedenfalls Mitte März einfach das Glück, dass nicht viele Touristen da waren, auch weil noch nicht Herbstlaubzeit war, aber
war trotzdem sehr schön.
War sehr schön, ja. Genau, gut. Was kann man noch so in Osaka machen?
Viel wildes Zeug.
Viel wildes Zeug. Genau, wir hatten im letzten Osaka-Podcast ja schon mal über die Universal Studios gesprochen. Und wir haben gesagt, ja, da gehen wir noch mal hin, um uns die Nintendo World anzuschauen.
Die hatte damals neu aufgemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr wann.
Während der Corona-Zeit oder irgendwie kurz danach?
Hab's nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall, als wir beim letzten Mal dann da waren, war sie auf und relativ neu auf.
Mhm.
Wann waren das? 2023?
Das war im Januar 22.
Ja.
Es hat uns unglaublich gut gefallen.
Long story short, ist schon geil. Also die Nintendo-Welt, die war schon mega verrückt, aber auch mega gut.
Ja, unseren ersten Besuch in den Universal Studios haben wir ja ohne einen Fastpass gemacht. Und dieses Mal haben wir gesagt, okay, wir holen uns so ein oder Expresspass heißt das ja, Expresspass plus Eintrittskarte. Und das war auch wirklich so das Teuerste, was wir in Eintrittsgeldern auf dieser gesamten Reise gezahlt haben. Also
dieser Expresspass kostet mehr als der Eintritt.
Ja.
Das ist ein bisschen weird, aber wir würden sagen, nie wieder ohne.
Definitiv nie wieder ohne, weil beim ersten Mal war ich total genervt. Wir haben nur, glaube ich, 2 oder 3 Rides am Ende gemacht beim ersten Mal.
Zwischen 60 und 180 Minuten stehst du an der Schlange. Mhm. Ist wohl normal in Vergnügungsparks, aber ist nicht so, wie ich mir meinen Urlaubstag vorstelle.
Genau. Und mit dem Expresspass hat man einen Zeitslot, wann man zu welcher Attraktion.
Genau, also für 7 Stück hatten wir gebucht. Mhm. Man kann verschiedene Expresspässe buchen mit verschiedenen Attraktionen. Das kann man sich aussuchen. Manchmal hat man die Wahl zwischen A oder B. Mhm. Und wir hatten halt geschaut, was passt am besten zu uns, was hat die Mario World drinne und was hat noch so 1, 2 Rides, die wir unbedingt haben wollten. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, also man ist angekommen, damit ist auch direkt der Eintritt in diese Nintendo World gesichert. Weil wenn man nicht den Expresspass hat, muss man sich über die App vom Park so ein Zutrittsticket das kostenlos ist, aber man muss es sich halt sichern.
Ne? Ja.
Genau, und das kannst du erst machen, wenn du im Park bist. Und die Universal Studios, die sind so crazy, die haben eine gewisse Uhrzeit, wo sie eigentlich öffnen sollten. Aber was ich so von den Leuten höre, das öffnet immer früher.
Die haben uns auch verarscht. Wir sind dahin und dachten uns, ja, jetzt erstmal den ersten Ansturm, die ersten 5 bis 10 Minuten abwarten, weil wir noch essen irgendwo in einem Café dort. Und dann kurz nach Eröffnung, 10 Minuten später, kommen wir dann direkt rein. Wir haben ja unsere Pässe, müssen nicht kurz warten. Und da war alles weg. Da haben die müssen mindestens eine Stunde vorher aufgemacht haben.
Ja. Und also wirklich, also wenn ihr keinen Expresspass habt, seid vorher da mindestens eine Stunde vorher. Und über die App könnt ihr dann halt dieses kostenlose Zutrittsticket mit einem Timeslot buchen. Aber natürlich kann dann schon sein, dass wenn ihr morgens da hinkommt und lauter Leute vor euch das schon geholt haben, dass ihr dann erst einen Nachmittagsslot irgendwie bekommt oder so. Und dann müsst ihr leider den ganzen Tag im Park sein.
Also ich würde auch sagen, wenn man sich entscheidet, das Geld auszugeben für die Universal Studios und da gibt's ein paar coole Welten, dann macht's mit dem Fastpass, weil ihr werdet nicht glücklich. Ihr steht den ganzen Tag in Schlangen und fahrt dann 3 Sachen. Und wenn ihr das auf Spaß pro Stunde rechnet, habt ihr nicht mehr Spaß gehabt. Bin ich mir ganz sicher, weil das in den Schlangen stehen, ich weiß nicht, wie Leute so drauf sind, mir hat das keinen Spaß gemacht. Beim ersten Mal war ich sehr angenervt von allem.
Also ich war so einfach nicht glücklich damit. Ich dachte mir, jetzt habe ich so viel Geld und natürlich der Eintritt ist schon an sich teuer und dann noch.
Ja, dann kannst du nichts sehen.
Ja, und dann kann man nichts sehen.
Und wir hatten diesmal halt, also das läuft so, man geht dann hin zu einem Zeitslot, also man hat vorher spezifiziert, wann man zu welcher Attraktion geht. Geht dann dahin und dann wartet man auch noch. Also in der Regel so
nie länger als
eine halbe Stunde.
Wir haben keine halbe Stunde. Wir waren eher so
10 Minuten.
Ne? 10 Minuten jedes Mal.
Und dann machst du was und dann läufst du durch den Park und dann siehst du, ah, hier ist gerade nichts los. Dann machst du das so nebenbei, weil du gerade noch Zeit hast, hier bei den Haien.
Ja.
Weil, wie heißt die? Der weiße Hai. Da waren wir so nebenbei, haben uns noch angeschaut. Zurück in die Zukunft haben wir noch den Ride gemacht.
Und was wir auch gemacht haben, war, wir waren essen.
Wir
sind in ein Restaurant gegangen und dort haben wir mit den Angestellten ein bisschen gequatscht und die meinten, heute ist ein ruhiger Tag. Und ich habe aber die Anzeigetafeln für die Wartezeit gesehen und das war alles so über 180 bis 200 Minuten in der Mario World.
Minimum an 90, ne?
Ja, und dann denkst du dir so, bitte was?
Nee, muss nicht sein.
Da hast du gar keine Zeit, um auch überhaupt was essen zu gehen. Und nee, also
haben wir unsere Dino Nuggets geholt oder irgendwas.
Ja, wir haben irgendwas in diesem Jurassic Park Café gegessen.
War aber cool.
Es war lustig.
Cool aufmachen. Das Essen war nicht gut.
Nee.
Brauchen wir nicht drüber reden. Es war essbar.
Ja, es hat satt gemacht irgendwie.
Aber auf jeden Fall, also USJ, Universal Studios Japan, wenn ihr hingeht, gönnt euch den Expresspass. Es lohnt sich wirklich. Wir konnten ihn damals nicht kaufen, weil auf der Website wieder irgendein Quatsch mit ausländischen Kreditkarten nicht funktioniert hat. Wir sind dann zu Klug gegangen. K-L-O-O-K. Mhm. Machen wir Werbung, wir kriegen nichts dafür.
Ja.
Aber die haben diese Fastpässe auch oder Expresspässe auch verkauft und da hatten wir keine Probleme mit den Zahlen und die sind auch ein seriöser Anbieter.
Ja, sind es auf jeden Fall. Also man kann wohl auch über Shinkansen-Tickets und so darüber buchen, würde ich jetzt nicht empfehlen.
Braucht man nicht.
Aber Universal Studio-Tickets auf jeden Fall empfehlenswert.
Genau.
Was jetzt auch neu aufgemacht hat, jetzt im Dezember eine Erweiterung der Nintendo World, ist eine Donkey Kong World.
Und ja, und deswegen muss ich vielleicht noch mal hin, weil ich finde, Donkey Kong hat schon sehr geil. Und die haben dann eine Achterbahn natürlich mit der Lorenfahrt, ne? Wie du in den Spielen bist, also auf Loren unterwegs, in den Minen. Und das haben sie halt nachgebaut. Und weiß nicht, ob es cool ist oder so. Und wir haben das schon beobachtet bei der letzten Reise, wir waren ja dieses Jahr im Frühling in Japan, mhm, und der Trailer, der letzten Winter rauskam, hat gesagt, dass der diese Welt, der Haru, also Frühling 2024 aufmacht. Und dann haben wir überlegt, wann ist denn Haru? Was bedeutet das denn? Haben wir geguckt, gewartet.
Wir hatten die ganze Zeit gehofft, dass während unserer Reisezeit das Donkey Kong-Bereich, genau, aufmacht. Aber nichts da, hat dieses Jahr im Dezember eröffnet. Große Ankündigung, jetzt ist die Nintendo World quasi doppelt so groß. Und wir werden wahrscheinlich noch mal hinfahren.
Ja, mal schauen.
Und meine Hoffnung ist natürlich, weil wir waren jetzt vor kurzem im Kino und haben Wicked angeschaut. Und dabei ist mir aufgefallen, hey, Wicked ist ja auch von Universal. Dann dachte ich mir, muss ich mal gucken, ob irgendwas in den Universal Studios auch für Wicked geplant ist. Und ja, in den USA auf jeden Fall sind schon so Wicked-Welten gestartet. Und es sind halt auch Sachen geplant für Japan und Singapur. Und dass da der Kinofilm erst im März in Japan startet, habe ich die Hoffnung, dass auf unserer nächsten Reise ein bisschen was von Wicked zu sehen ist.
Ja, also gibt jetzt keine Welt oder so, aber vielleicht so ein paar Goods oder die Rides werden ja immer mal durchgewechselt, mhm, mit 4D-Kino und sowas. Und dann hast du aber nachgeschaut und es gab mal eine Wicked-Attraktion,
ja,
ne?
Total, schon mal. Total crazy, weil ich wusste, es gab vom Wicked-Musical so eine gekürzte Fassung auf Japanisch, die irgendwie nur so ein paar Lieder beinhaltete. Aber ich habe das nie in Verbindung gebracht mit den Universal Studios, weil ich natürlich nicht wusste, dass Universal die Rechte für Wicked hat. Aber die haben auch die Zauberer von Oz Filme damals gemacht in den USA. Und da gab es jetzt da, wo es die Sesamstraße und Elmo und Hello Kitty World in der Universal Studios gibt, da war vorher so eine Zauberer von Oz Ecke. Und da gab es so eine Mini-Wicked-Performance vom Musical. Und das hat aber tatsächlich geschlossen vor ein paar Jahren.
Gibt's schon lange nicht mehr.
Ja, gibt's, ne, schon sehr, ja, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, irgendwie so 2011 oder so war das, noch bevor Micha das erste Mal nach Japan ist. Und zurückblickend dachte ich mir, wow, total cool. Und ich habe Hoffnung auf die nächste Japan-Reise.
Vielleicht kommt ja wieder was.
Vielleicht kommt ja was, genau.
Und abschließend würde ich sagen, USJ, gerade jetzt mit der Mario-Welt, wenn einem das anmacht, lohnt sich total. Mhm. Unsere Empfehlung, wie gesagt, der Expresspass. Schönes Erlebnis. Und wir sind keine Vergnügungsparkmenschen.
Nee, gar nicht. Ne? Aber es ist einfach ein sehr schönes Feeling dort. Also alles sehr schön gemacht, auch wenn es natürlich amerikanischer Vergnügungspark, keine Ahnung, aber macht Spaß.
Genau. Gut, genau. Was auch Spaß macht, sind Tempel und Schreine.
Tempel und Schreine. Und
gibt's auch in Osaka ein paar. Also man muss dazu sagen, Osaka ist eine im Zweiten Weltkrieg sehr stark getroffene Stadt. Mhm. Da ist ähnlich wie in Tokio nicht viele Steine aufeinander geblieben. Kyoto wiederum wurde ja mehr oder weniger verschont, hat auch über Atombombenabwürfe überlegt und gibt verschiedene Gründe, warum Kyoto nicht und warum Kyoto generell relativ glimpflich davon gekommen ist. Osaka jedenfalls nicht. In Osaka wurde alles weggebombt. Deswegen gibt es dort relativ wenig alte Bausubstanz und natürlich auch wenige Tempel aus Holz, weil spätestens im Zweiten Weltkrieg das ganze Zeug niedergebrannt ist. Gibt aber Neubauten oder Wiederaufbauten von einigen Sachen. Und Stefanie hat irgendwann
auch auf Instagram?
Auf Instagram den Namba Yasaka-Schrein.
Das ist der Schrein mit so einem fetten Löwenkopf. Das kennt ihr garantiert. Wir packen auch ein Bild dazu in dem Blogartikel zu diesem Podcast, wo ihr den noch mal sehen könnt. Und das ist eine Bühne mit einem Löwenkopf und die ist so 12x7 Meter breit. Und das ist auch das Highlight von diesem Schrein, weshalb sehr viele Touristen dorthin fahren.
Mhm.
Ja.
Wir haben, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat uns geschrieben, dass das so voll das Highlight ist in Osaka, so eine grüne Oase, um zur Ruhe zu kommen. Und deswegen hat uns das sehr interessiert, weil wir ja auch in unserer Erfahrung in Tokio diese grünen Oasen im urbanen Raum sehr schätzen und mögen. Und dann waren wir da und A, waren unglaublich viele Touristen da und B, es war unglaublich hässlich.
Ja, also natürlich, klar, der Schrein ist seit 45 abgebrannt und wurde 74 wieder neu aufgebaut und diese Löwenkopfbühne ist natürlich schon ein Highlight. Ist total fancy, aber da ist ja auch nichts drauf auf dieser Bühne.
Ist eher quirky, würde ich es nennen.
Ja, das ist so Osaka-quirky.
So haha, Japan und Osaka, wie die großen Krabben, keine Ahnung.
Ja, genau. Also ich finde, das passt halt zum verrückten Osaka. Und ich fand es jetzt auch nett, da gewesen zu sein. Aber das Schreingebäude, was da auch noch existiert, das ist so
irrelevant.
Das geht so unter, ja, vor dieser Bühne mit diesem Löwenkopf. Ja,
aber die ist auch nicht hübsch.
Nein, also es ist halt Beton.
Und da stehen noch drei Bäume daneben.
Und genau, drei Bäume stehen da. Du kannst dir deine Omikuchi abholen.
Also kein Hate an die Person. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, aber wir waren nicht überzeugt.
Ja, also irgendwie, es war für mich nicht die Ruhe-Oase, die ich da gedacht habe zu finden.
Vielleicht auch, weil es so voll war. Ja. Also es waren unglaublich viele, also Busladungen an Touristen, die da natürlich Fotos von dieser Bühne machen wollten und
ja, und auch ganz viele von so Videobloggern, die da einfach Fotoshooting und Videos ohne Ende gedreht haben. Und ich dachte mir einfach nur so, ja Mai, ich will jetzt lieber nach Kyoto, irgendwo auf einen ruhigen Schrein oder Tempel, irgendwo, wo ich alleine bin.
Ja, also war lustig. Wir sind eh dran vorbeigelaufen, deswegen haben wir es uns angeschaut. Aber ich würde sagen, ja.
Ja.
Mäh.
Ja, also wenn man in der Nähe ist, würde ich sagen, schaut's euch an. Macht euch.
Gab es ein paar schöne Cafés da in der Gegend?
Ja, genau. Also da, die ganze Gegend ist generell total nett. Aber jetzt extra dafür, nur dafür hinfahren und out of the way von der Tagesplanung zu gehen, nee, nicht notwendig.
Was ein bisschen spannender war, war der Shitennoji.
Mhm.
Tennoji ist ja ein Stadtteil von Osaka, also ein Gebiet von Osaka, das heißt Tennoji. Auch eine große Station, ein umsteige Bahnhof. Und das ist eine ganz spannende Gegend. Der Zoo ist zum Beispiel dort. Shinsekai, wo haben wir in der letzten Folge 29 drüber gesprochen, ist dort auch in der Nähe. Und wir waren aber noch nie im Tempel, der diesem Gebiet den Namen gegeben hat, im Shitennoji. Und der ist eigentlich historisch sehr, sehr interessant, weil einer der ältesten Tempel ist, buddhistischen Tempel, die es in Japan gibt, von, also das, der Tempel als Institution datiert auf 593, Pi mal Daumen, und ist auch verbunden mit Shotoku Taishi, ist eine historische Figur, die mit der 17-Artikel-Verfassung in, ist egal, es führt jetzt zu weit, könnt ihr, Shotoku Taishi könnt ihr nachschlagen, wenn es euch interessiert, hat Buddhismus gefördert in Japan, und da ist ganz viel Geschichte und ganz viel Historie dahinter. Die Gebäude selber sind komplett neu, sind natürlich auch im Krieg abgebrannt, sind vorher immer wieder abgebrannt, weil Holzgebäude nun mal leider sehr gut brennen und Japan sehr viel Naturkatastrophen hat oder Blitze, was auch immer, oder andere Art von Feuer. Und wurde in den 60ern angefangen, dieses Tempelgelände wieder neu aufzubauen. Und das wollten wir uns mal anschauen. Und es hat mich nicht enttäuscht. Also ich hatte keine Erwartungen, aber ich fand's gut.
Es war tatsächlich, also ich glaube, wir waren nach dem Namba-Yasaka-Schrein da. Mhm. Also es war ruhig. Es war was, also es war schon spannend anzuschauen. Wir sind auch in diese Pagode halt rein. Da konnte man dann hochlaufen. Und da waren ganz viele kleine Figuren aufgestellt. Also das war schön, also spannend, nett, also haben sich die 500 Yen auf jeden Fall gelohnt für den Eintritt.
Genau, kleiner Eintritt, Schreingelände, kann dann rein, kann die Haupthalle, glaube ich, besichtigen, ja. Und es hätte auch noch einen schönen Park gegeben, aber es war halt auch, ja, es war halt Frühling.
März. Vor der Kirschblüte.
Deswegen haben wir da nicht reingeschaut, aber der ist, was man so von Fotos sieht, ist auch ein sehr schöner und ruhiger Park. Und auch hier würde ich sagen, extra hin, weiß ich nicht, es sei denn, man ist jetzt geschichtlich ein Crack und sehr interessiert. Aber wenn man in der Gegend ist und Tennoji, da ist man hin und wieder mal, entweder zum Umsteigen oder zum Durchfahren oder um in den, naja, Zoo geht man nicht in Japan.
Nein, in den Zoo geht man nicht in Japan.
Zoos in Japan sind schrecklich. So. Tierhaltung und so, egal. Lohnt sich, würde ich eher hingehen, als jetzt zum Beispiel zum
Aber nur Harukas ist in der Nähe,
Aber
oder?
Nur Harukas ist das große Hochhaus. Ist
in der Nähe. Ein Hochhaus mit einer tollen, wirklich sehr, sehr tollen Aussichtsplattform.
Glaubst du, es ist immer noch das höchste Haus Japans? Oder wurde es abgelöst?
Das wurde vom Mori, glaube ich, abgelöst.
Asabudai Hills, ne?
Der Mori hat mal wieder
einen draufgelegt.
Ja. Also in Tokio ist jetzt das höchste Gebäude.
Ja, aber es lohnt sich. Die haben auch eine Aussichtsplattform und sind wir auch wieder hoch. Mhm. Dieses Mal war tolle Sicht auf Osaka. Ist nicht ganz billig. Ich weiß nicht, wie viel, aber
ja, nicht so super günstig.
Über 1.000 auf jeden Fall.
Ja.
Genau habe ich es nicht mehr im Kopf.
Aber wir haben dann am Abend dann hoch, weil Micha hat ja schon gesagt, wir waren ja an so einem diesigen Tag da unterwegs. Und da haben wir gesagt, nee, da lohnt sich der Eintritt nicht, wenn es so diesig ist. Und da sind wir dann tatsächlich am Abend, da war auch so eine Light-Up-Show irgendwie.
Mhm. Weiß gar nicht, was die da gemacht haben. So Feuerwerk auf die
ja, irgendwie,
aufs Glas projiziert, ne?
Ja, genau.
Irgendwie so Zeug.
Irgendwie sowas.
Naja, anyway, Shitennoji. Kann man machen.
Mhm. Generell Gegend nett. Da sind auch viele Cafés und auch noch andere schöne Tempel. Wir sind da auch an so einem Gelände vorbei, wo ganz viele Magnolienbäume im März geblüht haben. Auch sehr toll.
Kleiner Minitempel mit Friedhof, ne?
Also,
die Magnolien sind ja krass. Das sind ja so ballengroße Blüten.
Mhm.
Und die springen dir halt hart ins Gesicht.
Die kannst du nicht übersehen.
Vor allem, wenn sonst nichts blüht, ne?
Genau. Ansonsten glaube ich auch nochmal Aussichtsplattformen. Das Museum, das Geschichtsmuseum in Osaka.
Mhm.
Weil da haben wir im letzten Podcast auch drüber gesprochen, aber da war ich noch nicht da gewesen in diesem Museum.
Ah, das an der Burg.
Genau, wo man dann auf dem Burgpark.
Museum of History, glaube ich, ist ja, das Rikishikan oder so, ja.
Genau, und als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, kannte ich das noch gar nicht. Und jetzt waren wir auf die letzten beiden Japan-Reisen sogar noch mal wieder da drinne und haben von dort halt Fotos auf die Burg gemacht, weil da kann man ganz toll die Burg mit den Hochhäusern in Osaka fotografieren und das Museum selbst auch einfach toll.
Museum ist super, ja. Aber ich war jetzt schon so oft drinne, dass wir
man läuft nur noch durch.
Also du hast ein bisschen was angeschaut, aber ich war dann doch sehr
ungeduldig,
nicht uninteressiert. Ich war ungeduldig. Okay. Ich habe das halt schon dreimal jetzt gesehen. Ich war schon dreimal drinne. Und das ist ja das Problem, die Scheiben sind so rundlich. Aber natürlich möchte jeder dann die Reflexionen wegdingsen, sondern hast du überall Touch-Händchen dran. Ich habe dann meins wieder weggewischt, aber naja. War fantastisch. Bisschen tolle Aussicht. Und wir sind danach noch zu einem, vielleicht hast du den Namen noch parat, ich habe es vergessen, zu einem Konditor. Meisterin gegangen. Ich sehe an deinem Gesicht, dass du den Namen nicht, aber
nein,
beschreiben
ich weiß den Namen
in dem
nicht.
Blog. Und die haben so Küchlein gemacht, die aussahen wie Stoff. Wie so kleine
so Handtaschen. So gestrickte kleine Kissen.
Kissen, Handtaschen, total weird.
Habe ich übrigens auch auf Instagram gefunden.
War aber gar nicht so teuer, super lecker, sind kein Kaffee, das heißt, man konnte nur to go mitnehmen. Wir haben uns das mitgenommen, haben es dann im Burgpark haben wir es gegessen. Kriegt ihr auch ein Foto von. Das ist nämlich ein tolle Fotos geworden.
Ja, und ein Link, wo das ist. Und
genau.
Dort so schräg gegenüber.
Aber das war eine ganz berühmte Konditorin.
Ja, genau.
Ne?
Das war ganz, ganz bekannt, ganz wichtig.
Oh je, Schande über unser Haupt.
Und schräg gegenüber gab es noch so ein taiwanesisches Café, die Kaffee gemacht haben.
Oh ja, ja.
Und da haben wir noch so ein Coffee to go mitgenommen, weil wir können natürlich keinen Kuchen essen ohne einen Kaffee. Das geht einfach nicht. Und dann haben wir uns danach im Burgpark einfach unter Sonne gemütlich gemacht und ja, gegessen.
Ich habe gerade versucht zu googeln, Osaka Konditorei Kissen und ich habe keine gute Sachen gefunden.
Aber ich kann auf Maps schauen, weil es ist in der Nähe von der
so
Burg.
Richtig. Aber Osaka ist ein Charakter aus Asumanga Daioh. Und deswegen findet man bei Kissen und Osaka nur diese Anime-Kissen.
Ach so.
Naja, war aber also auf jeden Fall war es super lecker. Und mit dem Kaffee gegenüber war es nice. Du hast es schon gefunden?
Nein, ich bin beim Iwatani Outdoor Store gelandet.
Ja,
aber die Geschichte darfst du als Überbrückung erzählen.
Da gibt's keine Geschichte. Wir haben irgendwann einen Iwatani Kocher gekauft, um Yakiniku hier zu Hause im Gasgrill zu machen. Und irgendwann laufen wir durch Osaka und sehen dann so einen Iwatani Store. Also ich wusste ja nicht, dass es da echte Stores dafür gibt. Und es ist im Endeffekt ein Outdoor- und Camping-Store-Laden. Und dann mussten wir natürlich irgendwas mitnehmen, weil wir können ja nicht einfach rein und doof rumschauen und dann so, hey, was wollen die jetzt schon so geschaut, der Verkäufer, die Verkäuferin, was wollen die denn da?
Weil jetzt als Ausländer ist man jetzt nicht so der klassische
der
Käufer für das, was sie da haben.
Dann haben wir so einen Aufsatz gekauft mit für Sukiyaki, glaube ich.
Nee, doch, Sukiyaki-Topf
dann
haben
so
wir
Topf
gekauft.
Und den haben wir aber noch immer nicht benutzt.
Ja. Das
müssen wir jetzt mal machen.
Ja, so Winter-Sukiyaki-Zeit.
Ja.
Jetzt können wir ihn verwenden. Ich habe auch in der Zwischenzeit die Konditorin Masahiko Ozumi, Paris, heißt
das
schon.
Auch der Laden, ne?
Ja, so heißt der Laden. Und die sind halt einfach bekannt dafür, dass die halt dieses Strickmuster ja aus dem Küchlein.
Wir haben das dem Freund Prini, kennt er ja, der hat hier Folge 4, glaube ich, bei uns mitgemacht über Arcades in Japan. Langes her. Und der hat die Bilder gesehen und hat gesagt, hä, das ist doch kein Kuchen. Was ist das? Doch, das ist ein Kuchen. Er ist auch völlig mindblown.
Also jedenfalls, sie waren richtig gut und die sind auch sehr freundlich gewesen, weil ich habe ja hin und wieder mal so Angst, dass ich in so teurere Geschäfte gehe und dass die denken, nee, was will die denn jetzt hier? Die hat hier gar nichts zu suchen.
Ja, wir fühlen uns so schnell fehl am Platz, ne?
Aber ich habe in Japan weniger Hemmungen, in solche Läden zu gehen, weil ich immer das Gefühl habe, solange ich etwas kaufe und ein Kunde bin, ist alles in Ordnung. Also nur gucken und dann wieder gehen, nee. Aber so, ich gehe halt mit einem Kauf, eine Kaufidee. Ich weiß, ich kaufe da was. Hab natürlich vorher geschaut, ob ich mir leisten kann. Und gehe da rein und ich kaufe was und bin glücklich. Und die sind auch glücklich. Die sagen dann immer, wie weit laufen sie dann mit dem Küchlein? Wollen sie noch ein Eispack da drinne haben, dass es nicht schmilzt in der Sonne? Also wirklich immer sehr sympathisch.
War sehr gut. Gut, wir nähern uns schon dem Ende der Folge, haben aber noch ein etwas größeres Thema aufgehoben. Und zwar ist das die Expo 2025, die Weltausstellung in Osaka, die uns schon relativ lange begleitet. Also wir haben immer mal so Aufsteller oder Schilder oder Skulpturen auf der Dotonbori gesehen. Also diese komische Faust, habe ich nie verstanden, was das bedeutet. Und haben irgendwann entschlossen, vor 5 Jahren oder so, dass wir wiederkommen zur Expo.
Ja, März 2020, als wir Japan verlassen haben, in der Corona-Zeit, haben wir gesagt, okay, spätestens zur Expo sind wir hoffentlich wieder hier.
Wir waren zum Glück öfter mal wieder da. Es hat nicht 5 Jahre gedauert.
Zum Glück. Und in Osaka fand schon mal eine Expo statt. Diesen Expo-Park von der damaligen Expo, den haben wir bisher auch immer so links liegen gelassen. Haben wir uns nie angeschaut in Osaka, weil...
Der ist auch ein bisschen ab vom Schuss, ne? Da ist oben die Monorail fällt hin, da sind wir wieder bei der Monorail.
Ja, und es ist halt so, Und das Einzige, was es dort gefühlt auf dem ersten Blick gibt, ist dieser Turm. Er wird Sonnenturm genannt. Das ist so eine Skulptur.
Taiyo no To.
So eine Skulptur von dem Taro Okamoto. Und man kann da auch rein. Als wir da waren, war es schon geschlossen, weil wir relativ spät erst hingefahren sind. Und
also war eine Stunde vor Parkschließung da und wurden dann auch rausgejagt. Und der Park ist unglaublich weitläufig.
Ja, wir sind gerannt, wir waren in dem japanischen Gartenteil, weil wir dachten uns, okay, da gehen wir jetzt mal hin und gucken mal. Und dieser japanische Garten, weil wir hatten irgendwie Tickets dafür mitgekauft beim Eintritt in den Park, weil, keine Ahnung, ist einfach so passiert. Der war wirklich schön. Und ich habe auch geschaut, der soll grundsätzlich ein sehr wichtiger und toller Garten, also japanischer Garten sein, weil der halt alle wichtigsten japanischen Gartenbaukünste vorstellt.
Und der war ja dazu gedacht, auch der Welt zu präsentieren, was Japan so kann. Ne? So sind ja Weltausstellungen so ein bisschen konzipiert. Jedes Land zeigt so, was wie ist es so drauf, was gibt's da Tolles und was kann man beitragen zur Weltgemeinschaft? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Genau, aber der ist in dem Teil vom Park, der abgeschnitten ist durch einen riesigen Parkplatz. Und dann haben wir uns so gehetzt, um da irgendwie hinzukommen.
Also scheiß Parkplatz rumlaufen.
Komplett um diesen blöden Parkplatz rum.
Und dann kam es ja noch so eine Fahrradverleihstelle. Wir dachten, geil, Homer ist ein Fahrrad, fahren fix ein Fahrrad rum. Und dann war das so ein abgesperrter, wie so ein Autoscooter, wo du so diese Spaßfahrräder mit den schiefen Rädern und so ausleihen konntest.
Ja, voll verarscht haben sie uns. Jedenfalls der japanische Garten, sehr schön.
Ach schön, und wir haben Schwanzmeisen gesehen.
Wir haben Schwanzmeisen beobachtet. Also, weil das dort halt relativ ruhig ist, sehr viel Grün.
Ein anderer Mensch war da.
Ja, ein anderer Mensch.
So ein Rentner, der hat dann irgendwie, keine Ahnung.
Und dann ist halt auch geil für die Vögel. Haben wir da nicht auch einen Eisvogel auch noch gesehen?
Ich meine, da war auch ein Eisvogel, ja. Nur das Foto ist
nichts geworden.
Verschwommen. Der war sehr flink.
Total schön. Also ich glaube, zu einer Zeit, die nicht Mitte März heißt und wo alles noch immer so ein bisschen grau ist, kann es dort sehr, sehr schön sein.
Ja, der Park, wie gesagt, super weitläufig, da gibt's ganz, ganz viel zu sehen. Aber dieser Sonnenturm, der ist halt schon, also man kommt da von der Monorail Station schon hin über so eine Brücke und sieht dieses Ding.
Und das schaut einen so an.
Und noch schlimmer ist es dann, wir sind dann noch, da ist ein Einkaufszentrum direkt auf der anderen Seite der Monorail Station. Hab vergessen, wie es hieß, total groß mit ganz vielen Restaurants und wir waren da bei diesem Hawaii, wie heißt das? Das Restaurant?
Finde ich raus.
Ist auch egal, auf jeden Fall wollten wir eigentlich was essen. Wir waren dann im Food Court, haben uns dann einen so Ramen oder so geholt. Ist schön, japanische Food Courts sind auch in Einkaufszentrum relativ gute Qualität vom Essen, weil es eigentlich kleine Restaurants sind, die einfach eine gemeinsame Sitz-Area bespielen. Und das war in Ordnung. Und dann sind wir zu diesem Restaurant gegangen, wo ich schon immer mal rein wollte, wo ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Und ich kannte die, weil sie Pancakes verkauft haben. Dann haben wir dort Pancakes gekauft. Und die waren viel zu groß und es war alles ganz furchtbar, aber auch sehr lecker. Und du konntest natürlich nicht aufessen, weil es ging einfach nicht.
Es war viel zu viel Sahne.
Konnte auch nicht helfen.
Ich habe gelogen. Ich habe gesagt, die Expo in Osaka war 1975, aber es war 1970.
Ach so.
Ich habe einen Fehler in meinen Notizen gemacht. Das tut mir leid.
Na gut, dass du das noch geklärt hast.
Ja, ich möchte hier keine Fehler in diesem Podcast haben.
Und was wir halt nicht wussten ist, das ist eigentlich gar kein Dessert-Restaurant, sondern das ist einfach ein hawaiianisches Restaurant. Und das war mega lustig, weil ich habe vorher dieses Yakuza-Spiel gespielt, was ja auf Hawaii spielt. Und dann rennst du die ganze Zeit herum und grüßt Leute, da gibt's Punkte für, und dann sagst du immer Aloha und machst diesen Handgruß, und dann kommen wir rein in dieses Restaurant und wir werden schon begrüßt mit diesem Handgruß, und sie schauen dich an und du erwartest in Japan ein Irashaimase, und sie gucken dich an und du erwartest, und sie so Aloha. Das ist einfach so witzig.
Das Restaurant heißt X&Things.
X&Things, genau. Und wir dachten, das ist so ein Pancake-Laden.
Ja, ich dachte immer, das ist ein Pancake-Laden.
Heißt ja X&Things, keine Ahnung.
Ja, aber es gibt nicht nur Pancakes. Weil ich kenne das aus Shimokita, ich kenne das aus Harajuku. Und da sind immer Schlangen davor. Immer sind da Leute und warten. Und deswegen waren wir da vorher noch nie drinne. Aber das Logo kenne ich, den Laden, den Namen kennt man. Ja, ich war völlig überfordert von der Sahne. Und dann haben wir noch einen Sahne-Cocktail gekauft.
Ja, war fantastisch. Also es war auch alles sehr lecker, aber es war einfach too much.
Es war viel zu viel.
Es soll ja gar nicht um das Restaurant gehen und auch nicht um dieses Einkaufszentrum, was ein sehr großes ist.
Ach, warte, ich wollte doch gucken, wie es heißt, oder?
Ist auch egal.
Expo City heißt das Einkaufszentrum.
Wer hätte es gedacht? Es ging mir aber eigentlich um den Turm. So, wir sind nämlich da ins Einkaufszentrum, ja. Und dann wurde es dunkel, und dann sind wir wieder raus zum Monorail, und dann schaut dich dieser Turm an und seine Augen leuchten. Ja, und es sieht halt ungelogen aus wie bei Evangelion, so ein Engel. Oder bei Ultraman, so ein riesen Kaiju-Monster, wo sie halt dann gegeneinander kämpfen. Und du denkst ja eigentlich jeden Moment, das Ding reißt sich jetzt los und greift die Stadt an. Keine Ahnung, es ist so weird.
Vor allem, dass die Augen auch noch leuchten.
Ja, also einfach wie heißen die, diese Sentai-Filme, die haben doch Tokusatsu, glaube ich, heißen die Filme, mit diesen Typen in Spandex-Anzügen und Monstern und keine Ahnung, es war mega lustig. Und ansonsten haben wir vom Park gar nicht so viel gesehen, weil wir halt durchgerusht sind. Aber das war für uns eine Vorbereitung, weil wir wollen ja zur Expo 2025 und wir werden auch hinfahren und wollten halt nochmal schauen, was lag in der Vergangenheit.
Mhm.
1970. Wir gelernt haben. Auf jeden Fall wollen wir zur Expo. Ja.
Genau, und wir werden auch hinfliegen im Mai 25.
Der ganze Urlaub ist quasi um die Expo herum.
Genau, weil die Expo 25 macht am 13. April auf und sie geht bis zum 13.10.2025. Der Ticketverkauf hat schon begonnen. Das Ticketsystem ist ein bisschen
weird.
Ja, man muss sich erst anmelden und dann kann man Ticket kaufen, dann kann man danach ein Datum auswählen. Es ist alles ein bisschen kompliziert. So ein Tagesticket kostet auch über 7.000 Yen, also ist auch gar nicht so günstig. Ich habe auch noch mal geschaut, was ist eigentlich eine Expo? Es ist eine Weltausstellung. Sie findet auch nur alle 5 Jahre maximal statt. Die letzte war
in Dubai.
Und die Weltausstellungen dürfen maximal 6 Monate dauern. Und zum Beispiel 2000 war die Expo in Hannover. Das können vielleicht wir aus Deutschland. Also
war ich mit der Schule da?
Ja, ich war auch mit der Schule da. Und ich habe nicht so viel gemacht. Ich weiß, ich war im japanischen Pavillon. Und sonst erinnere ich mich an nichts.
Also ich erinnere mich an Seilbahnen und das war's.
Ja. Vielleicht war ich auch als Schüler einfach nicht die Zielgruppe.
Nein, ich war nee, überhaupt null empfänglich. Ich dachte mir, was soll ich denn in Hannover?
Ja, genau.
Sorry an alle Hannoveraner.
Sorry, genau. Und ja, die erste Expo, die fand tatsächlich in London statt, 1851. Und zum Beispiel auch der Eiffelturm ist als Aussichtsturm und Eingangsbereich für die Expo 1886 in Paris errichtet worden und steht ja heute noch. Und zum Beispiel diese Space Needle in Seattle, das war auch ein Expo-Überbleibsel.
Oder der Sonnenturm in Osaka.
Und man merkt einfach, dass in einigen Städten, in Hannover ist irgendwie nichts wirklich geblieben.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich null damit beschäftigt. Ich habe jetzt mal einen alten Film gesehen, einen Werbefilm. Aber so, keine Ahnung, es war auch die erste und einzige Weltausstellung in Deutschland. Und dann gab es diese Werbung mit, das gibt's nur einmal. Das kommt nie wieder.
Ja, genau.
Naja, es ist nicht so wichtig. Jetzt geht's ja um Osaka.
Es geht um Osaka. Tatsächlich ist diese Expo in Osaka, das steht ja schon länger fest, das ist auch mit vielen Problemen verbunden. Das Expo-Gelände ist auch so eine künstliche Insel, wie auch der Flughafen in Osaka. Das heißt Yumeshima. Und da gibt es nicht so viele Zugangswege auf diese Insel. Und das behindert natürlich auch die Bauarbeiten, dass da über die wenigen Straßen, die es da gibt, die kriegen gar nicht genug Material auf die Insel. Und in den japanischen Medien war halt in den letzten Jahren vermehrt immer davon zu lesen, boah, sie werden nicht fertig, boah, sie schaffen das alles nicht, das ist alles viel zu ambitioniert. Natürlich sind die Kosten total gestiegen. Dann ist natürlich wieder zur Debatte, die Bewohner von Japan, die befürworten das ja eigentlich gar nicht, beziehungsweise haben überhaupt gar kein Interesse daran. dann denke ich an uns als Schüler und denke mir, ja, ich hatte auch kein Interesse an der Expo.
Ja, ist schwierig. Also es werden schon sehr viele Steuergelder verpulvert. Mhm. Und zwar nicht nur von Japan, ne? Das ja. wird dir von den jeweiligen Ländern, sind ja auch wahrscheinlich, weiß nicht, wie sich die Pavillon so finanzieren, aber es wird ja kein gewinnorientiertes Unternehmen sein, ne? Gehe ich mal davon aus.
Ja, ja, viele Nationalitäten bauen eigene Pavillons, unter anderem auch Deutschland wird dort einen eigenen Pavillon haben. Und das Motto der Expo, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, Designing Future Society for Our Lives.
Das ist whatever. Bisschen Blabla, weil diese Mottos, Motti, das ist dann Motto. Mottos, glaube ich, ne? Also die sind immer so, zeigen, was die Menschheit kann und wie sie in Zukunft leben kann. In Dubai war, glaube ich, fast so ein ganz ähnliches Thema. Da geht es immer um Nachhaltigkeit, es geht immer um Resilienz und im weitesten Sinne Designing the Future und so Zeug. Und man weiß aber irgendwie nie, was heißt das jetzt? Also es ist nie so greifbar und
es kann alles oder nichts sein.
Wir haben es jetzt versucht vorzubereiten, auch auf dem Podcast und auch auf die Reise zur Expo und haben leider einen Vortrag verpasst über die Architektur des deutschen Pavillons. Die soll nämlich sehr gut sein. Das Ding ist, diese Expos, die werden scheinbar immer von denselben Leuten gemacht. Da gibt's immer so eine Catering-Firma, die war schon in Dubai dabei. Dann gibt's das Architektenbüro, das war schon in Dubai dabei. Dann gibt's die Köln-Messe, die machen das seit 86, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Und das sind immer dieselben Akteure, die immer ähnliche Mottos umsetzen. Und das muss aber nicht schlecht sein, weil der Deutsche Pavillon in Dubai zum Beispiel hat einen Preis gewonnen. Mhm. Ne? Schon öfter mal haben Deutsche Pavillon einen Preis gewonnen, weil sie architektonisch einfach sehr spannend sind und auch von ihren Konzepten über das reine Vorstellen des Landes auf touristischer Ebene hinausgehen und so ein bisschen, wie heißt denn das, Edutainment? Mhm. Edutainment-Charakter verfolgen, also den Leuten spielerisch etwas beibringen wollen. Das finde ich eigentlich ganz smart. Ich habe ein bisschen Angst, dass einfach der Dubai-Pavillon dann nach Japan verfrachtet wird. Konzeptionell, nicht vom Design her. Und wir wissen es einfach nicht. Also wir waren auf jeden Fall auf der Website, haben versucht, uns zu informieren über das Konzept des Pavillons. Und da sind ein paar ganz interessante Dinge. Also WA ist das Motto, das Thema.
Ist Kreislaufwirtschaft?
Also WA hat verschiedene Bedeutungen im Japanischen. Kreis, Harmonie, aber auch Japan. WA steht für Japan. Yamato wird mit dem Zeichen für WA geschrieben.
Oder Wagyu.
Oder Wagyu, genau.
Japanisches Rind.
Ja gut, deine Connection zu Japan.
Ja, Mann.
Essen. Und ist sehr vieldeutig. War kann aber auch ein Ausruf sein. Ne? So steht auch auf der Website, könnt ihr euch mal anschauen von Pavillon. So ich glaube, Überraschung. Wah. Und Kreislaufwirtschaft ist das Thema, ne? Das Pavillons dieses.
Genau, und die haben sich auch für das Programm vom Pavillon verschiedene Partner gesucht. Zum Beispiel der Deutsch-Japanische Wirtschaftskreis ist dort Programmpartner. Wir wissen noch nicht ganz genau, was dort dann am Ende von Programm angeboten wird. Aber ich bin sehr gespannt, was es dann am Ende wird, weil aktuell kann ich mir noch nicht so ganz was drunter vorstellen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es gut wird. Ich glaube, der Pavillon wird architektonisch ein Highlight, bin ich mir sicher. Also die 3D-Mockups, die man bisher gesehen hat, die versprechen schon sehr viel. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das Thema Kreislaufwirtschaft. Also ich habe zuerst gedacht, wollen wir den Leuten jetzt wieder was von Recycling erzählen? Das ist ja gar nicht Kreislaufwirtschaft. Also nicht nur.
Nicht nur,
ein Teil.
Ja.
Das ist ein sehr komplexes Thema. Und ich bin aber sehr gespannt, wie diese Themen da dargestellt werden, weil eines der Konzepte vom Pavillon ist auch, dass es sich an das japanische Zielpublikum richtet, weil man ja auch prognostiziert, dass wie viel X, über 80%, glaube ich, der Besuchenden aus Japan stammen. Und das heißt, sie haben sich überlegt, wie stellen wir diese Dinge für ein japanisches Publikum dar? Und da bin ich gespannt. Und ich hoffe, es bleibt nicht bei Kawaii, weil das ist einer dieser Pfeiler. Und dann gibt's irgendwie diese Maskottchen.
Die Circulars.
Die Circulars, ungelogen, ja. Ich weiß nicht, wenn ihr Doctor Who kennt, da gibt's Folgen mit Fett. Fett, das lebendig wird. Und es sieht hundertprozentig aus wie die Circulars aus dem deutschen Pavillon. Und ich weiß auch nicht, ob ich das mega lustig finde oder mega awkward.
Aber sie sind schon ein bisschen niedlicher als das offizielle Expo-Maskottchen.
Miyaku.
Ja, also ja. Wir nennen es auch liebevoll Geschwür, und ich weiß einfach gar nicht, seit den ersten Bildern von diesem Maskottchen. Es ist so ein blauer Blob mit Augen und roten Blobs drumrum.
Ja, sieht aus wie bei Mr. Donut, ne? Einfach so ein.
Ja, aber noch viel unförmiger. Und also der steht für Wasser und also das Blaue ist Wasser und das Rote sind Zellen und das sind so Elemente, die auch auf der Expo-Webseite immer wieder eingebunden werden. Und auf den ersten Blick ist das einfach irgendwie hässlich. Es ist nicht niedlich. Aber mittlerweile ist
und es wächst einem ans Herz, ne?
Ja, es wächst einem schon so irgendwie ans Herz, nachdem man schon jahrelang immer mal wieder sieht. Und ich hatte sogar schon letztens ein Plüschtier in der Hand und dachte mir, vielleicht kaufe ich jetzt doch eins. Ja, und ich denke, es wird definitiv jetzt auf der nächsten Reise eins mitkommen. Ja.
Und der Punkt ist, ich glaube, die Expo wird ein tolles Erlebnis. Mhm. Ich glaube, der deutsche Pavillon wird ein tolles Erlebnis. Es ist nur so wenig greifbar noch. Und da spielt auch ein bisschen die Unsicherheit mit rein, dass man gar nicht weiß, ob sie fertig werden.
Mhm.
Der deutsche Pavillon wird wohl fertig werden. Also man kann auch den Bauvorschritt beobachten. Die sind gut dabei.
Ich glaube, die haben auch einen Instagram-Account vom deutschen Pavillon, der regelmäßig geupdatet wird.
Genau. Ob das bei anderen oder allen so ist, weiß man nicht. Deswegen sind wir froh, dass wir nicht in der ersten Woche kommen, sondern dass wir ein bisschen Zeit haben. Ich glaube aber, das wird cool und ich bin sehr gespannt. Wir haben uns jetzt nicht über alle über 50 Pavillons informiert. Ich bin sehr gespannt, was andere Länder bringen. Ich bin auch gespannt, was Japan mitbringt. Da gibt es ja zum Beispiel den Gundam, der dort aufgebaut wird.
Ja, stimmt, der Gundam aus Yokohama.
Oder schon steht jetzt.
Der dort. Steht jetzt schon. Und da war neulich die Frage, ob man den jetzt schon besichtigen kann auf der Insel. Aber natürlich nein, das ist noch eine fette Baustelle alles. Die sind noch mittendrin, alles für die Expo jetzt im April vorzubereiten. Und zumindest der Gundam steht jetzt schon.
Der steht schon. Und ich bin total gespannt. Also ich glaube, wir müssen auch noch, und vielleicht auch im Rahmen von Podcasts, nochmal ergründen, was passiert da jetzt eigentlich konkret? Und ich kann es noch nicht so hundertprozentig greifen. Das liegt aber auch daran, dass so vieles von dem Rahmenprogramm, glaube ich, noch gar nicht feststeht. Das ist gerade noch Work in Progress.
Ja, also ich weiß zumindest, dass am Eröffnungstag hier Ado spielen wird.
Ja, das hilft uns ja auch nichts.
Nee, weil wir am Eröffnungstag nicht da sind. Aber schon cool, so ein popkulturelle Act einfach auf so einer Veranstaltung zu haben.
Mhm.
Was soll ja natürlich halt auch wahrscheinlich Interesse bringen dann von dem jüngeren Publikum. Aber was halt grundsätzlich so erstmal von Japan interessierten Menschen, die über ihre Reiseplanung sprechen, immer wieder zu hören ist, ist einfach, dass Leute sagen, hey, nächstes Jahr ab April ist die Weltausstellung in Osaka. Das macht alles teuer, das macht alles voller. Fahrt jetzt nicht nach Japan.
Und ich glaube, das ist eine komplette Fehleinschätzung.
Mhm.
Also ich glaube, wenn man überlegt, dass 80% der Leute dort japanisches Publikum ist, die sind ja eh schon im Land. Klar, die reisen. Die müssen auch in Osaka übernachten. Und wir haben kein Problem gehabt, in Kyoto ein Hotel zu finden.
Nee, also
ja, es war auch normale Preise. Ja. Die Preise sind eh gestiegen in den letzten Jahren. Das ist ein generelles Problem. Dafür ist der Yen schwächer geworden und das hat sich dann wieder bei Null irgendwo ausgeglichen. Also wir zahlen auch nicht mehr oder weniger als vorher jetzt. Und ich finde es aber fatal. Also glaube ich, dass es sich total lohnen wird, die Weltausstellung mitzunehmen als Erlebnis dieser Japan-Reise, weil das, wer weiß, wann die nächste kommt. Die letzte war in Aichi, bei Nagoya.
Ich hätte auch voll gerne das Erlebnis Olympia in Japan irgendwie mitgenommen.
Ja.
Aber das ist ja auch komplett in der Corona-Zeit.
Ja, es ist für uns ins Wasser gefallen. Mhm. Ja. Kann man nicht anders sagen.
Ich trauere immer noch hinterher, dass wir am kulturellen Rahmenprogramm der Olympischen Spiele hätten teilnehmen können und es nicht stattgefunden hat.
Ja, ging
nicht.
Ganz anderes Thema. Aber zurück zur Expo. Ich glaube, es lohnt sich, dahin zu fahren, da teilzunehmen, sich das anzuschauen. Ich glaube nicht, dass in einer Stadt wie Osaka das groß ins Gewicht fallen wird, dass da jetzt massiv mehr Leute sind. Es ist Millionenmetropole. Es ist viel Ausweichraum dort.
Mhm.
Und Yumeshima ist ein sehr abgegrenzter Bereich.
Ja.
Das kann auch schlecht sein, ne? Muss mal gucken, wie sich die Anreise dort dann gestaltet. Das werden wir euch dann schon sagen.
Aktuell ist tatsächlich die Webseite mit Anreisetipps auch Work in Progress, haben sie extra reingeschrieben. Also es sind auch Fährverbindungen geplant, weil wahrscheinlich die Brücken und Bahnen dann wahrscheinlich erstmal nicht ausreichen werden oder zumindest, dass sie Angst haben, dass es nicht reicht. Und deswegen werden noch extra Fährverbindungen eingerichtet.
Ja. Und der Punkt ist, wenn man jetzt wirklich überhaupt kein Interesse an der Expo hat, dann fährt man halt woanders hin. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, Japan hat ein weiteres Rekordjahr, was Touristen angeht, hinter sich. Hat sich sehr schnell erholt nach Corona, schneller als viele gedacht hatten.
Was ja auch schön ist für Japan.
Schön ist für Japan, es bringt ja auch Geld rein. Aber trotzdem, und wir hatten im letzten Podcast ja erst darüber gesprochen, Regionen wie Matsue, Tottori, Die ganze, also ganz viele andere Regionen auch, haben einfach überhaupt keine Touristen. Die kriegen nichts ab vom Kuchen. Und man kann, also man muss nicht das gesamte Land meiden, nur weil in einer Stadt ein Großevent stattfindet. Also finde ich total kurios, wie stellen sich die Leute vor. Und ich glaube, dahinter steckt dieses Missverständnis, dass man in Japan nur drei Orte besuchen kann, nämlich Tokio, Kyoto und Osaka. Und vielleicht kriegt man noch Hiroshima für die Goldene Route zusammen. Und das ist aber nicht, das stimmt nicht. Und ich würde mich davon ein bisschen lösen. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute A, ein bisschen mehr von Japan sehen an sich und B, die Angst vor dieser Weltausstellung verlieren. Weil ich glaube, vielleicht werden wir andere Erfahrungen machen, aber ich glaube nicht, dass A, die ganze Stadt dicht ist, dass es keine Hotels gibt, dass alles super teuer wird, dass plötzlich die Restaurants teurer werden. Daran glaube ich nicht. Das kenne ich so von Japan nicht. Japan hat ganz andere Events schon gemacht. Japan hatte bereits zwei Weltausstellungen. Japan hatte bereits Olympische Spiele, mehrere. Und da habe ich Vertrauen in das Land, muss man ganz einfach so sagen, dass das funktioniert. Und selbst wenn nicht, wenn es euch gar nicht taugt, dann fahrt doch woanders hin.
Aber Shimane freut sich über Touristen.
Shimane freut sich, genau. Also ist, ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Also wir werden noch ein bisschen mehr eintauchen in das Thema Expo. Einfach, weil ich glaube, dass es sich lohnt, da Bock drauf zu haben. Und ja, mal gucken, was sich noch ergeben wird. Und wir werden auf jeden Fall berichten, wenn wir da waren. Versuchen wir zeitnah zu machen. Ja. Auf Instagram sind wir sowieso live dann
am Start. Ja, ihr habt vielleicht in den Stories schon hin und wieder mal Selfies von uns mit Miyaku gesehen.
Ja, so, wir sind wieder bei fast anderthalb Stunden.
Ja.
Ich glaube, das reicht
wir
jetzt
erstmal. Wir machen
Schluss. Die Expo-Geschichte sollte auch nur eigentlich eine Einleitung sein auf, wir wollen da noch, also A, wir wollen da hin und B, wir wollen da noch ein bisschen drüber reden. Das machen wir dann aber zu gegebener Zeit. Und jetzt haben wir genug geredet über Osaka, würde ich sagen.
Jetzt bedanken wir uns noch bei unseren Patreons.
Patrons. Patronen.
Patronen. Gönnern.
Die Gönner.
Also ja, bei allen eigentlich, weil es ist einfach total toll, dass ihr uns mit Geld unterstützt.
Es wäre nicht weniger.
Nein.
Also, ich meine, wir wären immer noch nicht reich. Ja. Es reicht immer noch gerade so, um die Betriebskosten zu decken. Vielen, vielen Dank dafür. Aber wir versuchen auch ein bisschen was zurückzugeben.
Der Versand der Kalender für dieses Jahr ist raus.
Genau, für alle Unadon-GönnerInnen gibt es wie jedes Jahr einen Kalender, den wir selber gestaltet haben mit unseren Fotos drauf. Und der ist jetzt fertig, ist auch versandt. Und ja, die Deadline ist vorbei. Ein paar haben wir noch übrig, die nehmen wir dann zur Veranstaltung mit und geben sie dann zu gegebener Zeit mal heraus. Aber für alle, die das volle Erlebnis ab Januar haben möchten, ist wichtig, ein Unadon-Patron zu sein. Möchtest du vorlesen?
Ich möchte vorlesen.
Gut, versuch's wieder mit den Vornamen. Und die Liste ist wieder genauso shady wie beim letzten Mal, aber alphabetisch sortiert. Dann, この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
Alex, Anne, Frank, Jennifer, Johannes, Kitsune, Klaus, M. Markus, Martin, Matthias, Nathalie, Ramon, Robin, Roman, Stefanie, Südo, Tina und Tobias. Vielen Dank.
Kokoro kara. Makoto. Domo arigato gozaimashita. Und dann bleibt uns eigentlich nur, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, wann schneiden wir das Ding? Schaffen wir das noch?
Vielleicht morgen.
Okay, dann sagen wir nicht Ake Ome, dann sagen wir Yo-Yo Toshio.
Das sagt man nämlich vor dem Jahreswechsel.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch, kommt gut rüber.
Und wenn ihr später hört oder wir später fertig werden, viel Spaß im neuen Jahr.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.